You're listening to Radio Golf Show.
Meine Damen und Herren, ich bin Frank Förster und begrüße Sie ganz herzlich zum Golfschau-Podcast. Generationsübergreifend, interkontinental, zweisprachig und Multikulti ist unser DNA. Keine Sponsoren, keine Gewinnspiele, kein Bullshit. Offene Gespräche mit Freunden und Gästen über Golf und die Welt. So sind wir. Musik ab. Hazmat Modine, die Band von unserem guten Freund Eric Della Penna. Crust of Bread, Brotkruste, passt eigentlich heute zum Thema. Wir nehmen diese Folgen ja auf Zoom mit Video und Audio auf und veröffentlichen nur die Audiodateien, also keiner sieht uns und das ist angenehm. Formattechnisch demonstrieren wir weiterhin unsere Vielseitigkeit mit Monologen, Dialogen, Trialogen und heute zum ersten Mal richtig eine Thema-Episode und zwar um das Thema Saisonvorbereitung. Meine persönliche Saisonvorbereitung die letzten 38 Jahre war Golf im Fernsehen, über Golf lesen und über Golf nachdenken. Und vielleicht auch ein bisschen Geld ausgeben für Golf. Da kommen wir gleich auch noch zu. Also genau das, was ich sowieso das ganze Jahr mache. Nicht nur zwischen der Saison, das kommt vielleicht, weil wir immer versucht haben, das ganze Jahr durchzuspielen. Den Winter auch, was in Long Island oft möglich war. Ab und zu gab es halt mal den Nor'easter oder den Storm, wo wir eine Schneedecke hatten, aber diese Linkskurse, die drainen ja super. Wenn der Kurs nicht zu war oder wenn es keine Winter Greens gab, dann waren wir dabei, egal wie kalt ausgerüstet dementsprechend. Und deswegen gab es Zwischensaisons eigentlich gar nicht, wo die Saison vorbei war und dann, was weiß ich, 4 Monate später wieder angefangen hat oder 3 Monate. Also bin ich der Letzte eigentlich, der zu dem Thema Saisonvorbereitung irgendetwas sagen sollte. Also habe ich Golf-Saisonvorbereitung in mein DuckDuckGo getippt und die ersten 3 Resultate waren Nummer 1, die perfekte Saisonvorbereitung, golf-in-leicht.de von Fabian Bünker. Ich kenne Fabian nicht persönlich, habe mich oft und regelmäßig mit ihm ausgetauscht, mit in Messages und so weiter. Kommt mir als ganz lieber und guter Mann rüber und auch jemand, der vom Golf unheimlich viel Ahnung hat und auch weiß, wie er das vermittelt, denn das ist ja im Training ganz wichtig, dass man jemanden hat, der nicht nur Ahnung hat, sondern es auch seinen Schülern vermitteln kann. Das zweite Resultat wäre der perfekte Start in die Golfsaison von einer Internetseite, die heißt golfstunden.de. Ich denke, das bedeutet Golfstunde, very clever. Die ist von, ich glaube, von Markus Bruns, der Pro im Golfclub Sieke ist, was ja auch hier bei mir ganz in der Nähe ist. Ich bin da mal vorbeigefahren und ich glaube nicht, bevor man in den Club fährt, da ist so eine Bank auf einem Waldweg, und ich habe mich da hingesetzt und hatte schon jahrelang keinen Ball mehr geschlagen, und kann mich daran erinnern, ich habe 3 oder 4 Greens da gesehen, aber ungefähr nur einen halben Fairway. Nicht sicher, ob das ein guter Platz wäre für meine 150 Meter geradeaus, 50 Meter links oder rechts Drives. Also das sind die ersten 2 Resultate. Das dritte Resultat ist Tipps für einen Blitzstart, und der kommt uns zu von der Internetseite golf.de, die vielleicht die offizielle Golfseite vom DGV ist, aber wissen wir nicht. Diese 3 Sachen, Fabian redet über, wie man mit Bestform, trotz jetzt der Krise, wie man in Bestform in die Saison startet. Er hat maßgeschneiderte Online-Kurse, wie sich jeder individuell vorbereiten kann. Ich meine, er ist ehemaliger Bundesligaspieler, glaube ich, oder Niedersachsen-Trainer, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls hat er da Programme, die also für die Scratch-Golfers maßgeschneidert werden, oder für jemanden, der gerne mal am Wochenende 120 schießt. Nicht billig, nicht teuer. Ich denke, es ist fair. Könnt ihr euch ja selber angucken. Vielleicht kommt Fabian ja mal in die Show zu uns. Dann kann er selber darüber reden. Das ist das erste Resultat, was man zum Thema Saisonvorbereitung Golf in Deutschland findet. Das zweite, wie gesagt, Golfstunde. Da gibt es ein paar Tipps und Videos und Zielsetzungen und alles solche Sachen. Sieht auch ganz cool aus. Der DGV oder golf.de bietet uns eine Fotogallery aus dem Jahr 2017 an. Turniere frühzeitig planen mit ein paar Bildern. Nicht gerade modern, aber that's the way it is. Deswegen habe ich mir gedacht, warum reden wir nicht darüber, wie sich ein Pro auf die Saison vorbereitet. Und Glück gehabt, einer unserer Gäste, ich weiß nicht welche Episode, mit David Ogwin, das war eine coole Sache. Hinrich Akenau hat sich bereit erklärt, mit uns darüber zu reden, wie er sich auf seine Saison auf der Challenge Tour und ich weiß nicht, ob er auch noch Pro-Golf-Tour ein paar Sachen spielt, aber wie er sich auf seine Saison vorbereitet. Und es freut mich, dass er, und jetzt ärgert es mich, dass wir nur die Audiodatei veröffentlichen. Denn, also, der niedersächsische Hengst, das müssten Sie sehen, meine Damen und Herren. Hinrich, mein Lieber, grüß dich.
Moin.
Moin. Alles gut?
Ja.
Das ist schön.
Selber auch?
Ja, geht so. Man schlägt dich so durch. Heute ist der erste Tag, wo meine Tochter wieder in die Schule gegangen ist. Das hat auch geholfen. Ich habe, was weiß ich, 2, 3 Monate Homeschooling hinter mir.
Also hast du richtig was gelernt?
Habe ich. Ja, wir haben also, und vor allen Dingen welche Buchstaben haben wir gemacht? Wir haben gemacht T und P und D, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es so, und es ist ja, nicht mein erstes Kind. Aber zu sehen, wie die Kleinen, diese erste Klasse, wie die lesen lernen, ist eine ganz tolle Sache. Nicht? Dann wird, was weiß ich, wir fahren eben, dann sieht sie irgendein Wort und jetzt muss sie alles lesen, was sie sieht. Und dann buchstabiert sie das fast, aber in Silben, und dann macht sie das 2-mal und dann versteht sie das Wort. Ja? Also zum Beispiel Wurst. Das ist wirklich ganz, ganz cool. Nicht in meinem Alter belustigt einen das ganz schön. Pass auf. Ich denke für dich, dass der erste Schritt in der Vorbereitung für eine Saison Und ich weiß nicht, ob es korrekt ist und ob du jetzt von der Pro-Tour mehr auf die Challenge-Tour, mehr auf der Challenge-Tour unterwegs bist. Aber ich denke, dass eines der wichtigsten Sachen für dich ist natürlich das Funding, nicht? Wie bezahlst du deine Saison? Nicht, um Geld zu verdienen auf dem Golfplatz, musst du erstmal was ausgeben. Wie machst du das?
Ja, also es ist so, dass man sich natürlich also wenn man einen Turnierplan hat, das dauert ja in der Regel erstmal immer. Also in der Regel ist ja erstmal so, dass die Saison im Oktober, November endet und dann erst im nächsten Jahr wieder losgeht. Ich meine, jetzt haben wir es so, dass der Turnierplan erst Ende Januar kam. Dann weiß man erst, wie viele Turniere man spielt oder wie viele Turniere überhaupt ausgetragen werden. Und wenn man das weiß, dann kann man auch hochrechnen, wie viel Geld man benötigt, um die Saison spielen zu können, was natürlich immer stark davon abhängt, wo sind die Turniere und wie viele Turniere sind es. Sind viele Turniere in Übersee, also jetzt ein Challenge-Tour, spreche ich jetzt von Südafrika und China. Pro-Golf-Tour ist dann Marokko, Ägypten, wo dann nicht in Europa gespielt wird und dann auch wie ist der Turnierplan ausgelegt. Kann man viel mit Auto fahren, muss man viel fliegen, sind die Turniere in blockweise nacheinander an selben Orten. Also da muss man dann halt sehen, auf dem Turnierplan speziell dann die Kosten anpassen. Und da ist das dann sehr stark variabel.
Planst du das selber?
Ja, tut ja sonst keiner.
Das macht man ja aber auch nicht mal in 5 Minuten.
Man hat ja schon ein bisschen Erfahrung. Ich mache das ja nicht zum ersten Mal.
Ja, und dieses Jahr ist ja auch wieder endlich ein Challenge-Tour in Deutschland, ein Challenge-Tour-Event in Deutschland.
Ja, habe ich gehört.
Wie?
Ich weiß auch noch nicht genau, wo es stattfinden soll. Ich habe da Gerüchte gehört, aber ich weiß nicht, ob es spruchreif ist. Das warten wir nochmal ab.
Ja, ich habe auch gelesen, dass Date and ich glaube nicht, ich glaube, das Datum haben sie schon, aber ich glaube nur, das Venue steht nicht auf der Seite von der European Tour. Aber da kann ich auch.
Datum ist 9. bis 12. September soll es sein.
Ja, genau. Und wir haben ja auch 2 Turniere auf der European Tour dieses Jahr. Nicht eins, glaube ich, vor der US Open und eins direkt danach wieder. Hamburg und München. Steht das bei dir auf dem Programm?
Also ich bin ja angewiesen, ich habe ja keine Spielberechtigung auf der European Tour. Somit bin ich auf Wildcards angewiesen, also Local Invites oder über die Moneylist. Moneylist sieht ja in Deutschland ein bisschen verwaschen aus jetzt, dadurch, dass letztes Jahr im Pandemiejahr wenig Turniere waren, einige Touren gespielt haben, andere Touren nicht gespielt haben, ist das ziemlich durcheinander gewürfelt. Und dann jetzt muss man dann sehen, ich glaube, die besten 6 Spieler, die nicht anderweitig qualifiziert sind, also aus der Moneylist bekommen eine Wildcard. Da muss man halt sehen, wie gut man bis zu dem Stichtag, das ist in der Regel, glaube ich, 3 Wochen vorher oder 2 Wochen vorher vor den Turnieren, wo man dann platziert ist. Das muss man dann sehen.
Ja. Aber auf jeden Fall, also diese Wochen würdest du dir frei halten, wenn es gleichzeitig ein Challenge-Tour-Event gibt.
Also sagen wir so, wenn du in Hamburg European Tour spielen kannst, also Porsche European Open, und du hast ein European Tour Event direkt bei dir vor der Haustür, wo du auch noch gefühlt zu Hause pennen kannst. Das kommt nicht allzu häufig vor. Ja. Du kannst, das hat 2 Vorteile. Einerseits Reisekosten sehr, sehr niedrig, weil du nebenan wohnst. Und zweitens auch noch eine viel höhere Purse. Also wenn du sonst redest von 200.000 Preisgeld, beim Challenge Tour Turnier und dann auf der European Tour auftiest, wo die Purse beim 2 Millionen ist, Da kann man gut Geld verdienen.
Glaube ich auch. Roll the dice. Du hast schon ein paar Sachen jetzt hier angesprochen. Ich habe ja von 2009 bis 2015 so ein bisschen im Athletenmanagement mehr, also als Hobby, jetzt nicht hundertprozentig professionell, sondern mehr als Hobby eigentlich unterwegs. Haben da ein paar coole Sachen gemacht. Das kam auch nur, weil ich in der dritten Welt gewohnt habe und die haben gedacht, ich hatte Ahnung, glaube ich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir aus meinen Unterlagen eines der letzten Projekte, und das ist, gefällt mir gar nicht, das ein Projekt zu nennen, aber ein Freund, würde ich nicht sagen, aber ein Bekannter, mit dem ich ein paar Pro-Ams gespielt habe in Ägypten, hatte sich von der Challenge Tour auf die European Tour qualifiziert, 2015. Also 2014 Challenge Tour, 2015 European Tour. Ich wollte nur mal kurz den Zuhörern erklären, wie wir sein Funding wir den Breakdown gemacht haben. Wir haben das also so gemacht, dass wir zuerst uns die Schedule angeguckt haben. Drei Kategorien, Turniere, wo er auf jeden Fall drin ist. Ich meine, man qualifiziert, man ist ja auch nicht für jedes Turnier qualifiziert, wenn man von der Challenge Tour kommt, wo er also hundertprozentig drin ist. Dann eine Gruppe von Turnieren, wo er vielleicht eine Chance hat, reinzukommen. Und dann als letzte Gruppe die Majors, die WGCs und so weiter. Nicht, wo also die Chancen klein sind und die man eigentlich nicht mit einrechnen kann. Und haben dann also in dem Jahr 2015 von den Alfred Dunhill Championships in Südafrika, Leopard Creek, sehr beliebt und bekannt, bis hin zum DP World Tour Championship in Jumeirah in Dubai im November, 24 Turniere identifiziert und haben errechnet, sag ich mal, dass jedes Turnier ihn im Durchschnitt 3.500 Euro kostet. Wo kommen die 3.500 her? 1.400 für den Caddy. Das ist also da die Expense number one. Travel 840 Euro, Hotels, Accommodations 840 und Food and Drink 420 für Gesamtbetrag 3.500 Euro pro Turnier mal 24, also 84.000 Euro für die Saison. Das ist jetzt schon sechs Jahre her. Kannst du sowas unterschreiben? Diese vier Kategorien, Caddy, Travel, Accommodation, Food und auch vielleicht die Zahlen. Ich meine, wenn du nach China musst, das ist ja auch, oder fliegst du ja auch
nicht also, weg. Nee, das ist natürlich klar. Außer bei China ist immer letztes Jahr das Finale oder sind die Finalturniere, sogenannte Playoffs. Wenn du bis dahin gekommen bist, dann hast du auf jeden Fall schon mal ganz gut Geld verdient. Dann hast du ein, zwei Mark schon mal in der Saison an Preisgeld verdient, sodass du da auch ein bisschen was an Rückhalt hast. Aber ansonsten kann man die Zahlen in dem Sinne unterschreiben. Klar, Challenge Tour ist jetzt nicht unbedingt Caddy, ist ja keine Caddy-Pflicht. Also da ist ja Caddy optional. Somit kann man sich überlegen, ob der größte Posten, ob man den nimmt oder nicht. Dann Hotel, ist dann Posten, je nachdem, wie man ihn ausfüllt. Da waren es jetzt bei dir 800 Euro. Da waren wir in der Regel sind da günstiger unterwegs, weil wir uns mit mehreren Spielern dann ein Apartment teilen, was dann deutlich günstiger ist. Aber jetzt im letzten Jahr, im Corona-Jahr, war das nicht mehr erlaubt. Da war dann Einzelzimmerpflicht und im Spielerhotel, sodass da die Hotelübernachtungskosten mal eben anstatt 40 Euro die Nacht oder 30 bis 40 Euro die Nacht schnell bei 170, 180 Euro die Nacht sind und das bei 23 Turnieren a 7 Tage sind alleine Mehrkosten von über 20.000 Euro, die man dabei hat, so dass man im Endeffekt auf einen ähnlichen Betrag kommt. 3,5 ist pro Turnier für uns sehr hochgerechnet, da sind wir günstiger unterwegs, aber wenn du mit Caddy spielst unter 2,5, kriegt man es nicht hin, schafft man nicht.
Also 2.500 für ein Turnier. Das ist eine gute. Wie viele Jungs auf der Challenge Tour haben Caddy? Glaubst du, sagen die Hälfte? Mehr als die Hälfte? Alle?
Ich glaube weniger als die Hälfte.
Weniger als die Hälfte. Ich wusste auch nicht, dass es auf der European Tour eine Caddy-Pflicht gibt. Auf der European Tour kannst du also nicht selber deine Tasche tragen.
Darfst du nicht.
Oh. Dann ist das nichts für mich. Also der erste Step, Funding, wie finanziere ich meine Saison? Natürlich muss ich dann an Investoren oder Sponsoren rantreten, weil keiner diese 84.000 oder 85.000 oder 60.000, whatever it is, rumliegen hat, denke ich mal. Und da muss ich also an Sponsoren rantreten. Wir haben das 2015 so gemacht. Damals haben sich die Top 110 der Moneylist auf der European Tour automatisch für das nächste Jahr qualifiziert und haben ihre Karte behalten. Ich weiß nicht, ob es immer noch 110 sind. Es, Ich habe irgendwo gelesen, dass es wegen Corona vielleicht mehr sind oder dass vielleicht mehr von der Challenge Tour eine Karte kriegen für die European Tour.
Also nee, es sind ja weniger. Es sind ja jetzt nur anstatt 20 im letzten Jahr, die von der Challenge Tour hochgegangen wären, sind es jetzt nur 5. Also so, dass da die meisten, also auf der European Tour, man konnte ja nicht absteigen, man konnte seine Karte nicht verlieren, alle, also die Spielberechtigungen wurden eingefroren. Jeder, der eine Spielberechtigung hat auf der Challenge Tour hatte, hat die auch weiterhin, und jeder, der eine Spielkategorie für die European Tour hatte, behielt die auch weiterhin.
Mhm. Okay, da bin ich falsch informiert. Auf jeden Fall 110 waren es damals, die ihre Karte behalten haben, und das ist ja jetzt wegen der Pandemie wahrscheinlich mehr. Man fängt das so an, dass der als 110. in der Moneylist, auf der Moneylist, seine Karte behalten hat, hat 2014 235.231 Euro verdient. Okay. Als kleine Karotte, die man dem Investor vor die Nase hält, die Top 40 in der Moneylist haben alle über 1 Million verdient. Also bereitet man Funding Packages, nennt man das, vor, die auch flexibel sind natürlich, denn diese Sponsoren laufen ja nicht einfach so rum, die muss man ja finden. Ne? Nur um das ganz kurz zu erläutern noch, wir hatten damals 3 verschiedene Packages. Die erste war für 7.000 Euro. Für 7.000 Euro bekam man damals 2% von den Winnings von diesem Spieler. Und man durfte auf sein Hemd kleben, was man wollte. Also im Rahmen, was auf der Tour erlaubt ist, denke ich mal. Die zweite Package waren 14.000 Euro. Ja, dafür gab es 5% der Winnings. Ein Tag mit diesem Spieler zusammen, entweder auf dem Golfkurs oder was weiß ich, für ein Corporate Outing oder was, was ja auch nicht günstig ist, sich ein Tourspieler für einen Tag zu mieten, sag ich mal, um, was weiß ich, mit ihm Skat zu spielen oder Golf oder was weiß ich. Und Reklame auf der Tour Bag. Und die letzte Package. Die letzte Package war für 28.000 Euro und dafür bekam man 10% von den Winnings, 2 Tage von seiner Zeit und Reklame auf seinem Hut oder Visor für 24 Turniere. Also, ich gebe dir 28.000 Euro, ja, dafür kriege ich 10% von dem, was du gewinnst. Jetzt mein Gamble ist, du wirst 110. wenigstens und behältst deine Karte, verdienst 235.000, da kriege ich 23.000 schon mal zurück. Ja, von den 28.000, die ich dir gegeben haben. Dann habe ich aber auch noch deinen Hut für 24 Wochen.
Ja. Plus meine Zeit.
Und deine, ja genau, also nein, er sah nicht so gut aus wie du. Also, tut er immer noch nicht. Aber die Zeit, genau, 2 Tage, ich muss mir mal vorstellen. Wir haben das damals so gemacht und ich glaube, das machen sie nicht, denn viele von den Jungs haben ja Sponsoren für das ganze Jahr. Also entweder also ich Titleist oder was weiß ich hier, Accenture oder was die Jungs da alles drauf haben. Wir haben versucht, jede Woche den Hut neu zu verkaufen und darauf bezogen, wo er gespielt hat, auf irgendwelche lokalen Sachen, weil es war ja klar, nicht, er hatte sich gerade für die Tour qualifiziert, viel TV-Time haben wir da nicht erwartet. Ja? Also haben wir das so gemacht, dass er ihr eher so wie Tin Cup für, was weiß ich, irgendein Diner oder sowas Reklame macht.
Das Waffle House.
Waffle House, und, genau.
Ja. Und den Schrottplatz.
Ja, nicht? Oder was weiß ich, den Sportverein oder was weiß ich, egal. Sind wir damit ganz gut gefahren. Er hat in dem Jahr seine Karte behalten, ist seitdem, glaube ich, wieder auf Turnieren unterwegs mit dir zusammen. So sieht's aus. Aber du hast vorhin gesagt schon, du musst ja anfangen zu planen, bevor du erstmal weißt, wie die Schedule aussieht. Wann fängst du damit an? Wenn du nicht persönlich über deine Situation reden willst, vielleicht ein bisschen generic, wie die Jungs das machen, aber du musst ja, jetzt sagen wir mal, wenigstens 50.000 Euro irgendwo herkriegen, damit du die Sachen machen kannst und dass du auch den freien Kopf hast, zu trainieren und gut zu spielen, denke ich mal. Das ist ja ganz schöner Druck zum Anfang des Jahres.
Ja, also das ist natürlich klar. Erstmal, es fängt ja nicht nur an mit den Turnieren selber. Ich meine, wenn wir alle aus dem Fenster gucken, wir sehen gerade Schnee. Jetzt ist zwar gerade die Pandemie, wir können nicht weg. Aber so eine Saisonvorbereitung geht ja schon viel früher los. Und da geht es erstmal Richtung Süden. Sei es Dubai, Südafrika, USA, whatever. Da bist du auch schon mal, bevor die Saison losgegangen bist, bist du alleine für die Vorbereitung, kannst du mal 10.000 bist du mal los. 10.000, 15.000 sind einfach mal weg. Nur für die Saisonvorbereitung und dadurch, dass wir hier gar nicht spielen können. Die müssen natürlich erstmal drin sein, bevor du, bevor erstmal die ersten Turniere losgehen. Und dann verhandelt man mit den Leuten oder mit Sponsoren im Endeffekt oder Investoren, welches Modell man strickt und muss sehen, dass die Turnierkosten, die man hat, dass die gedeckt sind. So, dass man auch sagen kann, man kann die Saison, so wie man sich die vorstellt, kann man sie bestreiten und kann man spielen. Diese Zeiten, wo die Jungs im Wohnwagen, sag ich mal, durch die Gegend gereist sind und dann einfach mal da auf dem Parkplatz gewohnt haben, die sind vorbei. Liegt auch daran, ein Wohnwagen ist teurer, als wenn du heute eine Airbnb nimmst. Aber im Großen und Ganzen ist dann tatsächlich so, dass du die Kosten müssen vorher gedeckt sein und dann musst du spielen können. Du musst auch deine Trainings vorher geplant haben. Und dann musst du auch in der Saison frei sein zu spielen. Das ist nicht nur der mentale Druck. Es ist auch schlichtweg, wenn du Woche für Woche spielst, du hast auch gar nicht die Zeit, um sich jetzt innerhalb der Turnier oder in den Turnierwochen damit zu beschäftigen, wo finde ich jetzt noch einen Sponsor, wenn ich gerade irgendwo am Ende der Welt im Hotel hocke, damit ich nächste Woche mein Turnier zahlen kann. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Dafür ist das Niveau auch viel zu gut. Es ist einfach Profisport. Und da muss man dann einfach den vollen Fokus in der Saison muss auf dem Sport liegen und in der Offseason kann man dann, muss man die Gelder eintreiben, muss man Türklinken putzen und den Leuten schöne Augen machen. Mhm.
Wir hatten, glaube ich, auch ein Gespräch, dass viele von diesen Sponsoren ja jetzt nicht mehr unbedingt an der Spielstärke selbst an den Erfolgen von den Spielern interessiert sind, sondern wie viele Follower sie auf Instagram haben zum Beispiel. Nicht, und ich glaube, als wir uns unterhalten hatten, ging es darum, dass früher zu meinen Zeiten wurden im allgemeinen im Sport jetzt Leistungen belohnt mit Werbeverträgen. Nicht? Jetzt wird das Potenzial unterstützt und jetzt wird Instagram unterstützt. Nicht? Siehst du das auf der Tour?
Ja, ich sehe es im kleineren Bereich. Klar, wenn du, ich sag mal, gut bist, richtig gut bist, dann, ich meine, Martin Keim hat auch lange Zeit keinen Instagram-Account, dem geht's auch ganz gut, der muss sich jetzt auch keine Gedanken machen, ja. Aber man merkt es schon, dass auf den unteren Touren, ich sag jetzt mal pro Golftour oder sowas, oder bei den Leuten anfangen, dass tatsächlich drauf geguckt wird, gar nicht auf so groß auf die Leistung, sondern auch die Social-Media-Reichweite eine Rolle spielt. Unabhängig davon, wie gut die Leute im Endeffekt in ihrem Sport sind. Jetzt kann man sagen, okay, wenn man pro Golf spielt, ist man jetzt nicht gerade ein Anwärter darauf, die US Open zu gewinnen. Gibt auch bisher nicht viele Leute, die das geschafft haben. Ich meine, ich glaube, die erfolgreichsten Spieler sind ja Martin von der Pro Golf Tour kommend. Und ich glaube, dann Alps Tour ist, glaube ich, Matt Wallace, glaube ich, der erfolgreichste. Also sind ein paar dabei, die dann den
auch der Dings, der, wie heißt der Victor Perez, glaube ich, ne? Der kam ja auch daher.
Der auch? Kann sein.
Also nicht der jetzt hier fast schon für den Ryder Cup qualifiziert ist, ja, aber sorry.
Aber ich meine, das ist halt der Weg, wie es in Europa in der Regel ist. Da fängst du auf den unteren Touren an und musst dir dann den Weg hocharbeiten. Du kommst aus dem Amateurbereich, da bist du nicht so sonderlich präsent. Und hast nicht die große Werbeplattform. Das ist natürlich dann eine Social-Media-Plattform, etwas, was du vorzeigen kannst. In den USA, wenn du dort Pro wirst, hast du 4 Jahre College-Golf hinter dir. Und wir beide wissen, College-Golf oder generell College-Sport wird dort gefeiert und gehypt, wie Profisport im Endeffekt. Da ist ja kein großer Unterschied. Und die haben dann schon ihre Reputation und die unterschreiben dann schon gleich ihre hohen Sponsorenverträge und haben dann auch schon 4 Jahre auf einer Bühne gespielt, auf dem sie sich ja Sponsoren präsentieren konnten und an den Colleges. Und das ist halt der Unterschied zu Europa, sag ich mal, oder auch zu Deutschland, wo du eigentlich dann in der untersten Stufe anfängst und dann auf lokaler Ebene erstmal sehen musst, dass du auf lokaler Ebene rauskommst und da ein paar Sponsoren findest, die dich interessant finden und unterstützen und dann mit dir zusammen den Weg gehen.
Ja. Und ein paar interessante Sachen. Das Erste, was mir eingefallen ist, es ist ja jetzt so, und das war damals auch schon, als wir das 2015 gemacht haben, nicht? Auf der European Tour eine gute Woche bedeutet eine gute Saison. Alles, was du brauchst, ist wirklich eine gute Woche. Ein Top 3 oder Top 5. Und du hast deine Karte.
Ja, wenn du richtig gut unterwegs bist, ja.
Nicht? Also,
wenn du die richtige Woche beim richtigen Turnier erwischt, ja.
Ja, nicht? Bei euch oder auf der Challenge Tour ist das ja nicht unbedingt so. Ne? Da musst du schon mal ein paar Mal gewinnen, um da. Und genug spielen auch, ne?
Ja, der Unterschied ist natürlich, wenn du jetzt, sag mal, du kannst den Lucky Punch machen auf der Main Tour, dann bist du unter den Top 110 und hast deine Tourkarte. Auf der Challenge Tour reicht dir Top 110 nicht. Ja. Da hast du nichts mit, weil die Preisgelder sind ja einfach ein Zehntel von dem und somit ist es ja alles in Relation zu setzen. Wenn du dann gewinnst, ja, dann hast du deine Karte vielleicht fürs nächste Jahr gesichert. So ist es ja auf der Challenge Tour auch. Dann hast du eine gute Woche. Dann kann es vielleicht reichen für deine Karte in der nächsten Saison. Aber dadurch, dass nur die besten 80 auf der Challenge Tour überhaupt die Karte halten, reicht das in der Regel, wenn du einmal Top 5 machst, reicht das auch nicht. Eigentlich nicht mal ansatzweise.
Ja, aber laufen da bei einem Turnier auf der Challenge Tour oder selbst auf der Pro Golf Tour, ab wann laufen denn da diese Spieleragenten oder Managers rum und sagen, oh, guck dir mal den an, der wird mal gut und rekrutieren?
Hab ich noch nie jemanden gesehen.
Nee, also jetzt Tour Championship von der Challenge Tour, denke ich mir schon, dass die Jungs da unterwegs sind, ne?
Ja, wenn du den Tour Championship Challenge Tour spielst, ich meine, war ich noch nicht, möchte ich hin. Wenn du da nur die besten 45 hast, die da aufteen und die besten 20 von denen gehen dann auf die Main Tour, ja. Das ist dann schon interessant und die Qualität auf der Challenge Tour, ich meine, wenn man sich die Spieler anguckt, die hochgegangen sind von der Challenge Tour, wie viele Siege oder wie schnell das eigentlich geht mit denen, wie viele Siege die dann einsammeln auf der European Tour und dann kann man auch davon ausgehen, dass da viel Potenzial steckt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Siege mittlerweile Challenge Tour Spieler auf der European Tour gesammelt haben. Das sind, ich glaube, 260 oder so. Ich meine, Tommy Fleetwood, Henrik Stenson, Martin Keimer, so einfach nur um ein paar Namen zu nennen, die auf der Challenge Tour ihren Weg dann angefangen haben.
Allerdings, wie heißt der? Christopher Broberg, nicht? Der dreimal hintereinander, glaube ich, gewonnen hat auf der Challenge Tour und dann ein Riesenturnier gewonnen hat in der Türkei, glaube ich, irgendein Playoff. Und dann war er leider 3 Jahre verletzt und ist ja jetzt auch wieder dabei gewesen in Saudi.
Ja.
Und nee, also
ich habe hier gerade die Roll of Honor Challenge Tour mit Thomas Björn, Justin Rose, Ian Poulter, Henrik Stenson, Martin Keimer, Tommy Fleetwood, Brooks Koepka. Also weiß man, wenn man da irgendwo hochgeht von der Challenge Tour auf die European Tour, das sind keine Blinden.
Ja, ich liebe es, wenn unsere Gäste besser vorbereitet sind als ich. Deswegen. nein, aber es ist schon Wahnsinn, nicht? Also wenn man sich die Jungs anguckt, nicht? Und deswegen freut es mich besonders, dass es auch wieder ein Challenge Tour in Deutschland gibt dieses Jahr. Nicht? Denn da sieht man wirklich Spieler, die in 5 Jahren Ryder Cup spielen können und in Majors mitmachen, nicht? Das ist also wirklich nicht, das ist ja nicht wie eine Seniors Tour, wo die alten Eisen rumlaufen. Das sind ja die Jungs, die auf dem Weg sind. Nicht? Das ist also und super tolles Golf. Also ich freue mich drauf. Und ganz egal, wo es ist, ich werde, glaube ich, hoffentlich dabei sein. Mal gucken. Aber wir hatten ja vorhin in diesem kleinen Beispiel Reklame auf Hemd und Tasche und Visor oder Hat. Eine andere Sache, oder womit du vielleicht auch etwas finanzieren könntest oder Ausgaben hättest, wäre zum Beispiel dein Equipment. Wie bereite, und das ist vielleicht auch was ich Golfer wie ich und unsere Zuhörer, die Amateurgolfer, sich was überlegen können, wie sie, die bereiten ihr Equipment ja ganz anders vor. Ich meine, mich freut es unheimlich, dass Daniel Berger am Sonntag mit 10 Jahre alten Eisen gewonnen hat, nicht? Man muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn die Jungs, die hier 100 schießen, nicht den neuesten Driver und die neuesten Eisen, die alle 6 Monate kaufen. Bereitest du dein Equipment vor, jetzt nicht unbedingt von der Marke her, ja, aber und vielleicht ist es auch ein bisschen Insight, wie du dich nicht nur für die Saison, sondern für die verschiedenen Turniere vorbereitest. Vielleicht 3 Wedges oder ein 2-Iron oder was weiß ich. Oder denkst bestimmt drüber nach, deine Stöcke, was da
los ist. Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben ja auf der Challenge Tour haben wir jetzt keinen Tourbus, die mit uns reisen, so dass wir mal irgendwie auf der Main-Tour mal kurz auf der Range in den Bus laufen und sagen, ich hätte jetzt gerne den Schläger und ich brauche jetzt den Schläger für den Platz. Das haben wir nicht. Dementsprechend nehmen wir erstmal alles mit, was wir dabei haben. So, dann kommen wir zu einem neuen Platz, den man nicht kennt. Da weiß man natürlich nicht, wie sind die Bedingungen, was braucht man für Schläger. Klar, Eisensatz wechselt man nicht aus, aber wie du gerade sagtest, so Wedges beispielsweise, der Bounce, was kann man gebrauchen? Wir wissen alle, wenn du irgendwie auf dem Linksplatz unterwegs bist, brauchst du irgendwie einen Low-Bounce-Wedge. Wenn du irgendwo dann mal, ja, klassisch Norddeutschland auf dem Acker spielst, der komplett unter Wasser steht, dann kannst du mal so viel Bounce mitnehmen, wie du irgendwie finden kannst in der Tasche. So hat man dann verschiedene Wedges dabei. Das Wichtigste eigentlich ist der Wechsel zwischen, sagen wir mal, Fünferholz, Zweiereisen, Hybrid, auch dann, also da wird einfach dann gewechselt, da wird einfach dann geguckt, was ist das für ein Platz, welchen Schläger benötige ich am häufigsten von denen. Also wenn man jetzt sagt, es sind windige Bedingungen als Beispiel, es sind windige Bedingungen, harte Fairways, ich brauche ein 2er-Eisen, was flach weggeht vom Tee, einfach um den Ball auf die Bahn zu schubsen und ein bisschen Roll zu generieren, dann kommt das 2er-Eisen rein. Habe ich jetzt einen Platz, wo man an der Grenze ist, dass man die paar Fünfs gerade so bekommen kann. Und die Grüns sind relativ hart, so dass man eine hohe Flugbahn braucht, um die paar Fünfs zu treffen. Die sind irgendwie gut gecovert. Man kann jetzt nicht diese berühmte Seniorengasse nehmen und den Ball draufrollen zu lassen. Und so, also das Ding muss halt im hohen Bogen aufs Grün. Dann kommt das Fünferholz in die Tasche. Weil er hat einfach eine viel, viel höhere Flugkurve als ein 2er-Eisen. So, dann nimm halt für die Situation den Schläger mit, dann hast du die Situation, wo du so ein bisschen Mischmasch hast, da sag ich mal, da bist du dann unterwegs mit dem Hybrid unterwegs und so wird dann halt die Situation, der Schläger wird halt dann angepasst, je nach, oder das Back wird ein bisschen angepasst, je nachdem, wie ist der Platz und wie ist die Situation, wie sind die Bedingungen. Variieren wir schon.
Ja, kann ich mir vorstellen. Aber gehst du dieses Jahr mit den gleichen Schlägern wie letzte Saison ins Rennen?
Nee, tue ich nicht.
Von der Marke her, vom Modell her?
Also ich habe jetzt Wilson Eisen in der Tasche. Ja, ich mach mal hier Werbung. ich habe Wilson Eisen in der Tasche, bin umgestiegen in diesem Jahr, habe einen Kombosatz drin. Also das heißt, ich habe die Eisen 6, 7, 8, 9, Wedge habe ich als Blades. Und alles darüber habe ich ein bisschen Cavity, also Eisen 3, Eisen 4. Und dann wird auch mal geguckt, je nach Platz schmeiße ich das Eisen 3 raus, nehme ein bisschen Utility ein und so weiter rein. Aber da bin ich umgestiegen vom letzten Jahr, von den Schlägern her. Okay. Und bin auch sehr, sehr glücklich darüber.
Okay. Wilson war ja immer die Marke von Bernhard Langer, als er alles gewonnen hat, nicht? Das war ja nicht, das, und ich habe auch lange die Wilson Staffs gespielt und die Goosenecks und so weiter. Ganz kurz, du gehst irgendwo hin oder jemand kommt zu dir und sagt, hey, spiel Wilson, oder du gehst irgendwo hin und guckst dir das alles an. Wie entscheidest du dich?
Also man entscheidet sich natürlich nach Qualität. Also man geht rum, man testet, man probiert. Ich meine, das ist unser Arbeitsgerät. Ja. Wenn es nicht funktioniert, dann kann man die halt nicht spielen. Ne? Also auch wenn sie jetzt, also nur als Beispiel, wenn jetzt sagen wir, eine Schlägerfirma kommen würde und sagt, ja, wir zahlen dir irgendwie eine kleine Summe dafür, dass du unsere Schläger spielst, aber die Dinger sind Mist und du triffst die nicht. Ja, und auf eine Saison gerechnet, was sich das an Schläge kostet und was die Schläge kostet, kostet ja auch gleichzeitig Geld. Ja. Das ist Käse. Also dementsprechend musst du halt das nehmen, womit du tatsächlich am besten klarkommst, womit du halt die besten Resultate erspielst. Und bei uns ist es halt rein Ergebnissport. Ne? Wir können jetzt alle sagen, okay, Justin Rose Wechsel von TaylorMade zu Honma. Da war natürlich sicherlich Geld ne.
Mal gesehen, was da rausgekommen ist.
Was so ein bisschen, ja, war halt, so, jetzt ist John Rahm gewechselt von TaylorMade zu Callaway, da werden auch ein paar Mark geflossen sein. Ja. Ist jetzt nicht so, als dass die Schläger alle schlecht sind, das muss man nicht sagen, aber wir sind nicht in einer Situation, wo Schlägerhersteller uns Millionen hinterher werfen, damit wir deren Stöcker spielen, und bei denen ist ja auch nicht so, als dass die jetzt in den Laden reingehen und sagen, so, hier, spiel mal XY-Schläger von der Stange. Da wird halt erst monatelang genau getestet und gebaut und angepasst, bis die Dinger genauso fliegen, wie der Spieler das haben will. Ja. Und in der Situation sind wir nicht.
Ohne die Katze aus dem Sack zu lassen, wir haben auf dem Programm für eine der nächsten Folgen einen der besten Clubfitters aus Deutschland. Ich werde nicht sagen, wer es ist, aber er hat tentativ zugesagt, und dann können wir ihn darüber fragen. Ich glaube, du kennst ihn sogar. Ja. Und Driver und Putter, same as last year?
Ja, also da.
Okay, also nur mit den Eisen.
Okay. Ja, aber also Driver habe ich auch, ein anderes Modell umgestiegen, ein bisschen weniger Spin. Es ist ja auch immer so ein bisschen, ja, man hat jetzt eine lange Offseason gehabt, dementsprechend habe ich viel am viel Athletik gearbeitet. So, ich bin nicht Bryson, werde ich auch nie sein, aber muss da auch sehen, wenn man ein bisschen Schlägerkopfgeschwindigkeit aufbaut, je mehr Clubhead Speed man erreicht, desto mehr Spin hat der Ball. So ist die Frage, ist es Technik, ist es Material? Dann fängt man an zu testen und auszuprobieren, ist vielleicht ein anderer Kopf dann besser, vielleicht ein anderer Schaft. Wie sehen die Spinwerte dann aus, wie sieht die Richtungsabweichung aus und so weiter und so weiter. Habe ich auch ein bisschen was angepasst, einfach weil es notwendig war.
Ja, du sagst gerade lange Offseason, und das wäre eigentlich der zweite Punkt, den ich hier auf dem Zettel habe bezüglich Planung der Saison, wie du deinen Körper vorbereitest. Bei mir sieht es so aus, dass ich bin jetzt endlich wieder so weit, dass ich denke, wenn ich zum Friseur gehe, dass ich wieder unter die 90 komme. Nicht? Auf die 77, wo ich vor 4 Jahren war, als ich aufgehört habe zu rauchen. Das ist eine harte Nuss, aber ich glaube, eine gute Haircut, und ich bin wieder unter 90. Aber mal gucken. Und gerade diese nicht das Körperliche, nicht früher war das ja nicht so unbedingt so im Golf, aber jetzt, wenn man sich das anguckt, jede Woche, nicht die besten Spieler sind oft die besten Athleten. Ich meine, okay, Dustin, DJ ist ein super Example, nicht, aber die Jungs, die richtig tip-top in Shape sind, nicht, die sind oft die besten Spieler.
Ja, du kommst ja, ist ja auch nicht von ungefähr, dass sie hinkommen. So, viele natürlich mit Athletik zu tun. Wie können sie den Ball bewegen? Welche Flugkurve können sie generieren? Nehmen wir so Rory beispielsweise oder Jason Day, die natürlich, oder Sandy Schaufler, obwohl sie klein sind, haben sie eine riesige Power am Ball, können den Ball sehr, sehr hoch schlagen, können durch ihre hohe Flugkurve viele Fahnen attackieren, auch wenn die Grüns hart sind. Das ist natürlich ein athletischer Vorteil. Ja, auf der anderen Seite ist es aber auch, wenn man Athlet ist, die Regenerationsfähigkeit wird natürlich deutlich kürzer. Du musst natürlich jede Woche fit sein und immer wieder auf der Höhe sein. Auch darfst dir keine, ich sag mal, Blackouts leisten im Kopf, die irgendwie passieren, weil du müde bist. Kannst du ja auch nicht leisten. In dem Sinne hilft dir das auch, wenn du da ein guter Athlet bist, hast du nicht auf der Seite des Spielerischen große Vorteile, sondern auf der Seite des Mentalen hast du große Vorteile, weil einfach die Regenerationsfähigkeit besser wird und einfach jeden Tag frischer bist und besser für die Runde gewappnet bist. Ja.
Wie sieht dein Training-Programm im Gym aus, täglich? 3-4 Mal die Woche, 5 Mal, also.
5 Mal die Woche.
Ja.
Ist momentan, ist halt ein Off-Season, also Off-Season-Plan, weil hier geht halt sonst ja nichts. So, meine Saisonvorbereitung sieht eigentlich so aus, dass man sich hinsetzt, quasi und ja, sich anguckt, was war im letzten Jahr, was war gut, was war schlecht, was hat einem gefallen, was hat einem nicht gefallen. Und dann sucht man ja natürlich die Sachen raus mit dem größten Verbesserungspotenzial, wo man sagt, okay, da habe ich am meisten Schläge verloren.
Aber wie hängt das mit dem Physical zusammen?
Das hängt mit dem Physical zusammen. Bei mir hängt das in dem Sinne zusammen, dass ich für mich entschieden habe, dass ich den größten, die größte Baustelle halt die Athletik war. Sei es nicht Clubbed Speed, sondern auch Regenerationsfähigkeit. Und dass man sich dann hinsetzt und sagt, okay, das war mein größter Baustein, den geht man jetzt an. Und das habe ich gemacht, jetzt in der Offseason. Und dann heißt es 5 Mal die Woche ab ins Gym.
Ja, schwer, ne?
Oh, gibt schlimmere Berufe, glaube ich.
Da hast du recht. In dem letzten Gym, in dem ich war, also Mitglied war, bestimmt schon 10 Jahre her, in Jordanien. Und meine Frau ist neben mir auf der Treadmill und ich habe da gestanden und habe Fernsehen geguckt.
War ich Golf wahrscheinlich, ne?
Obwohl ich Tennis gespielt habe, Fußball, Handball und alle diese Sachen, aber diese Muckibuden-Sachen, vor allen Dingen, weil ich auch im Oberkörper überhaupt keine Kraft habe. Ich habe gute Beine, immer noch, aber war nie was für mich. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für jemand, du sagst, das war deine größte Schwäche, die Athletik, sich da, also ich weiß nicht, ob du sagst, es gibt schlechtere Berufe und so weiter, aber du musst ja doch irgendwie deinen inneren Schweinehund überwinden und sagen, oh shit, jetzt das Wetter draußen, ich muss ab in die Bude. Es ist aber auch bestimmt auch ein guter Weg, Charakterstärke zu zeigen.
Also klar gibt es immer Tage, wo man jetzt nicht unbedingt riesig Bock hat. Wir wissen, die Gyms sind gesperrt, dementsprechend mache ich das momentan draußen, habe da ein paar Geräte aufgebaut. So, wenn es die letzten Tage so mal minus 10 Grad sind, das ist kalt. Oder wenn es mal regnet oder einfach mal Scheißwetter ist, da muss man durch. Man weiß ja, wofür man das macht, das ist ja nicht zum Spaß. Man hat ein ganz klares Ziel dahinter, einen ganz klaren Plan, den man verfolgt. Man weiß halt, wofür man es macht. Und wenn man dann die Resultate sieht, dann kommt die Motivation in der Regel eigentlich von alleine und man muss sich einfach da ein bisschen auch durchbeißen und sagen, okay, du machst das jetzt, um besser zu werden, um quasi hinterher mehr Erfolg in deinem Sport zu haben, den nächsten Schritt zu gehen. Und es ist ja nicht so, dass man jetzt einfach ins Gym geht und sagt, wunderbar, ich gehe jetzt einfach, mach Muskelaufbau und so weiter und der Rest funktioniert von alleine. Beim Golfspiel ist es ja so, dass die Bewegung ist ja sehr komplex. Die Biomechanik ist sehr kompliziert. Und da muss man halt auch erstmal analysieren im Schwung, in der Offseason, wo geht denn irgendwo Kraft verloren oder was sind eigentlich die Baustellen im Schwung, die dazu führen, dass der Ball krumm fliegt oder nicht so fliegt, wie man möchte oder bestimmte Schläge wie, sag mal, der Draw oder der Fade, dass die nicht so funktionieren, wie man gerne möchte. Und wo kommt das denn eigentlich her? Und ist das jetzt einfach eine technische Sache, die man leicht ausmerzen kann, oder ist es vielleicht auch etwas, dass der Körper einem gar nicht erlaubt, die Bewegung zu machen, die man machen möchte? Und wenn das der Fall ist, dann muss man auch erstmal in der Offseason ins Gym gehen und diese Bewegung, die Beweglichkeit oder auch die Kraft dann erstmal erlernen, um überhaupt die Bewegung machen zu können, die man auf dem Golfplatz hinterher braucht. Mhm, ja. Und dafür ist die Offseason dann da. Das dauert. Das ist wie einfach eine völlig neue Bewegung erlernen.
Ja, du hattest gerade auch angesprochen, die mentale Vorbereitung. Ich denke, das ist was du sowieso das ganze Jahr über machst, dich mental vorzubereiten. Ich weiß nicht, ob du die Folge mit René Pasch gehört hast, mit dem Sport.
Ja, habe ich gehört.
Das ist ein Wahnsinn, der Mann. Aber wenn wir jetzt nicht unbedingt oder wenn wir in die mentale Vorbereitung auch das Thema Strategie und Taktik mit reintun, Kursmanagement. Nicht Golfkursmanagement, Kursmanagement as a player, nicht als ein Superintendent. Und du hattest vorhin schon gesagt, nicht, du nimmst Schläger mit, wenn du auf dem Platz bist, den du noch nicht gespielt hast. Aber ich denke, viele von den Plätzen, wo es dieses Jahr losgeht, warst du ja schon. Hast du irgendwelche Unterlagen, Records, nicht nach dem Turnier oder während einem Turnier, setzt du dich abends hin und sagst dir, oh, auf dem Loch, so und so weiter. Ich meine, dass du dich auch so in der Offseason dann auf den Kurs schon mal vorbereiten kannst? Oder ist das ein bisschen zu weit gegriffen?
Nein, es ist nicht zu weit gegriffen. So, ich kann sagen, die Plätze, die wir dieses Jahr spielen, davon kenne ich nur ein paar. Ich meine, letzte Saison war sehr kurz und dementsprechend sind auch viele neue Plätze dabei, wo auch die Venues gar nicht bekannt gegeben sind. Aber macht es tatsächlich so, dass man sich, ich sag mal, Highlights in der Saison setzt, von Plätzen auch, die man kennt, und sich dann auch Gedanken darüber macht, welche Schläge brauche ich, um bei diesem Turnier oder auf dem Platz gut zu spielen. Und dann geht die Vorbereitung natürlich auf den Platz. Ich sag mal, ich war immer einer, der den Platz sehr oder den Ball sehr kurz geschlagen hat. So, dementsprechend wusste ich, dass auf bestimmten Plätzen, ja, wenn die Plätze sehr lang sind, sehr breit sind, es gibt keinen Raff und so weiter, das war nicht mein Zuhause früher. Weil da sind halt die Bombers, die haben da einfach große Vorteile, die können hindreschen, wo sie wollen, wie sie wollen, werden nicht bestraft, wenn sie drei Fairways links, drei Fairways rechts hauen, haben dann von da aus immer noch ein Wedge ins Grün und wenn du dann irgendwie eine Kurzwurst bist, dann stehst du mit dem Eisen 6 oder Eisen 5 ins Grün. Bist nicht konkurrenzfähig. So, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Du hast dann deine Plätze, wo du weißt, da kannst du gut spielen, weil die einem vom Layout einfach entgegenkommen. Und wenn die einem vom Layout entgegenkommen, dann überlegt man sich, welche Schläge benötige ich auf dem Platz, um einfach ganz vorne mitzumischen. Und die übt man dann im Vorfeld. Da weiß man, sind irgendwie, was sind die, muss ich einfach, beispielsweise, habe ich jetzt einen Platz, der irgendwie links und rechts, ja, wenn du ungerade bist vom Tee, das Böse bestraft, durch irgendwie Büsche oder durch Aus oder was auch immer, so dass du weißt, wenn du die Bahn verfehlst, hast du keinen Schuss. Dann weißt du, okay, dann bist du halt da schon mal ganz gut unterwegs. Wenn da irgendwie deinen Ball auf der Bahn kriegst, dann hast du mal Plätze, wo du weißt, okay, du hast nur mit Iron ins Grün, also Eisen 6, 7, 8 oder so ins Grün. Dann weißt du das, dass du vermehrt die vorher üben musst. Wenn du jetzt weißt, oh, ist ein kurzer Platz, ich habe nur Wedges, dann geht man natürlich vorher nur Wedges trainieren und so weiter und so weiter. Da macht man sich schon im Vorfeld eines Turniers, macht man sich schon darüber Gedanken, wie sieht der Platz aus, und welche Schläge benötige ich auf dem Platz? Ich meine, wir alle kennen die British Open. Man fährt jetzt nicht zu den British Open oder fährt jetzt nicht auf die Insel zum Golfspielen und hat vorher keinen Ball gepuncht und hat vorher keinen flachen Ball gehauen. Dann kannst du direkt den Rückflug wieder buchen.
Oder von 60 Metern gepattet.
Ja, genau, sowas. Also ich meine, das ist einfach eine andere, da werden einfach andere Schläge benötigt. Und dieses Repertoire, das muss man wissen, was dann auf den Plätzen ja verlangt wird. Und das muss man sich dann zu den Turnieren, muss man sich das dann aneignen. Gleich ist es dann der Vorsaison, man macht sich natürlich Notizen, wo du gerade sagtest, bei den Turnieren. Man hat ja seine Yardage-Bücher, wo man wirklich alles reinschreiben darf und auch so viel, wie man will. Und sag mal, ein Ire zu mir gesagt, das Jahresbuch, also ein Golfturnier ist quasi die einzige Klausur auf der Welt, in der du so viele Notizen mitnehmen darfst, wie du willst.
Big Zettel.
Ja, das ist dein Jahresbuch. Da
Ja.
steht alles drin.
Ja.
Komplett.
Ja. Die Dinger, die die Jungs, also wenn die der Mickelsons Jahresbuch, was der hinten in der Hosentasche hat, anguckt, das ist ja wie das Portemonnaie von meinem ehemaligen Schwiegervater, ey. Ein dickes Ding ist das ja.
Also da steht halt alles drin. Und die Notizen hast du ja im
Ja.
Endeffekt. Die nimmst du ja mit. Ja, du schmeißt es ja nicht weg. Ich meine, ich habe einen ganzen Schrank voll mit den Dingern.
Ja.
Und da stehen dann auch überall die Sachen drin, ja, die man sich also so Zonen, die du verfehlen darfst, die du nicht verfehlen darfst, wo der beste Layup ist, wo willst du von welcher Seite auf der Fahne willst du liegen, von wo hast du einfache Putts auf ein paar Fünf, von wo ist einfaches Up and Down und so weiter und so weiter. Steht alles in diesen Büchern drin. Das macht man sich vorher alles fertig. Und wenn es dann Richtung Turnier wieder losgeht, dann holt man das Ding mal wieder raus.
Ja.
Und dann wird mal wieder reingeguckt. Dann wird sich das Layout vom Platz nochmal in Erinnerung berufen und überlegt, okay, was habe ich denn gebraucht? Was hätte ich denn für Schüsse gebraucht im letzten Jahr, um dort besser zu spielen? Und kann ich die Schüsse jetzt oder kann ich sie nicht?
Welche Wichtigkeit haben dann Practice Rounds bei diesen Events für dich?
Also Practice Rounds.
Auf Kursen, die du kennst und die du nicht kennst, jetzt der Unterschied vielleicht.
ein Golfplatz kann sich von Tag zu Tag, wir reden jetzt nicht von Jahr zu Jahr, sondern von Tag zu Tag kann ein Golfplatz sich komplett ändern. Wenn du jetzt einen Linksplatz hast und du hast den im letzten Jahr gespielt bei Sturm, dann kennst du den aus der Wind oder aus einer Windrichtung, sagen wir Südrichtung, Sturm, hast du gehabt, kennst den Platz von da. Jetzt kommst du aber ein Jahr später wieder oder auch kann auch sein am nächsten Tag wieder und es ist windstill. Dann ist es plötzlich völlig anderer Golfplatz. Und einen Tag später ist es, hast du Sturm aus West. Dann ist es wieder ein anderer Golfplatz. So ändert sich da jeden Tag, können sich die Bedingungen auf dem Golfplatz ändern. Und so können auch jedes Jahr die Grüns können sich ändern, die Härte der Fairways können sich ändern, die Dicke des Roughs kann sich ändern. So ist es auch, obwohl man das Layout kennt, kann Platz völlig anders sein, von Jahr zu Jahr oder auch von Tag zu Tag. Und da ist natürlich in der Practice Round enorm wichtig, eine Geschwindigkeit für die Grüns zu kriegen, ein Gefühl zu kriegen, haben die was verändert auf dem Platz oder auch zu wissen, auch mal zu kontrollieren, seine Taktik, stimmt das denn überhaupt noch? Passt das überhaupt noch jetzt zu den jetzigen Bedingungen, was ich mir da ausgedacht habe? Oder muss ich noch Anpassungen machen? Ich meine, ja, Schottland, bestes Beispiel, Turnier gespielt in St. Andrews, Spielproberunde bei 18 Grad, wunderschön, windstill, einer der einfachsten Plätze, auf denen du je rübergelaufen bist. Tag später 3 Grad, Sturm, Regen quer und ich glaube, es waren 3 Scores unter 80.
Ja, ja. Ja, also ich, diese Practice Round, ich meine, ich kenne die ja nur von Pro-Ams und so weiter, wo man dann, was weiß ich, 3 Tage Turnier spielt und 2 Tage vorher anreist und Practice Round spielt, nicht? Aber für uns war es immer so, als Amateure in diesen Pro-Ams, dass wir wollen in den Practice Round nicht gut spielen, weil wir es 5 Tage nicht bringen können.
aber man sieht es ja auch, wo du jetzt auch dieses Jahrspruch also von Mickelson angesprochen hast, muss man im Fernsehen auch mal darauf achten, da sieht man es eigentlich ganz gut. Wenn die Jungs oder wenn wir auf dem Grün stehen und der Mitspieler ist am Putten, wie häufig man dann dieses Jalic-Spruch einfach in der Hand hat und sich Notizen macht und nochmal rumguckt, auch während des Turniers nochmal rumguckt, sich das Grün anguckt, vielleicht schon irgendwie den Punkt sieht für die Fahne am nächsten Tag, sich da 1-2 Notizen reinmacht. Ich meine, je mehr Informationen du bekommst und je mehr Informationen du hast, desto besser ist es, wenn du diese Informationen verarbeiten kannst. Klar gibt es natürlich auch Spieler, die wollen gar nichts wissen, die haben nur Ball, Jalic, Fahne und hauen drauf.
Die gibt es auf der Tour?
Gibt es ja wenig, aber gibt es auch.
Aber was
Intuitivkäufer.
Genau, richtig. Was mir stinkt, ist, dass in Deutschland diese Bücher Birdie Books heißen und gelesen werden von Leuten, die vielleicht in ihrem ganzen Leben eine Handvoll Birdies gemacht haben. Andere Story.
Naja, jetzt kannst du auf der Tour ja sogar Rangefinder
benutzen. Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Lass uns die Vorbereitung abschließen. Natürlich, wir haben hier Equipment vorbereitet, unseren Körper vorbereitet, unsere mental uns vorbereitet. Wie bereitest du jetzt, und jetzt zwischen den beiden Saisons, dein Practice, dein Training vor? Ich meine, jetzt, okay, ich weiß nicht, ob du bei dem Wetter kannst du nicht auf die Range gehen, Simulator und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass ist ja irgendwie auch wie jetzt bei der Muckibude nicht ein Programm, nicht eine richtige Schedule, sage ich mal, da für das Training da ist. Ich glaube, ich hatte irgendwann vor kurzem, ich glaube, es war wie ich gesehen habe, ein Interview, ich glaube, es war Justin Thomas, nicht? Und er hat davon geredet, und du hattest vorhin es schon angesprochen, nicht? Er guckt sich die Statistiken von der letzten Saison an, wo sind die Baustellen, nicht? Wenn er jetzt, und das sind ja alles diese Statistiken, man hat ja Statistiken für alles, ich kann auf die PGA-Tour-Seite gar nicht mehr gucken, weil ich nicht weiß, was ich angucken soll und was es bedeutet. Aber zum Beispiel, irgendwie merkt man, dass man die Wedges von 75 bis 100 Yards ein bisschen eine Weakness, eine Baustelle sind. Dann arbeitet man daran, ja. 20 Footers, vielleicht sind diese Putts auch eine statistisch eine kleine Baustelle. Und ich denke, du hast ja auch selber gesagt, Athletik war eine Baustelle für dich, da hast du dran gearbeitet. Die Balance zwischen an den Baustellen arbeiten, aber auch gleichzeitig an seinen Stärken, die will man ja auch nicht vernachlässigen. Wie balanciert man da die Trainingszeit?
Also es ist ja so, wir sind jetzt in einer kompletten Offseason, wo man sich komplett nur auf seine Schwächen konzentrieren kann. Weil, wie gerade sagte, es ne, sind draußen, putten kannst du momentan nicht, dementsprechend ist das erstmal raus. Kannst keine 20 Footers, kannst nicht üben, kannst ein bisschen auf der Matte, kannst ein bisschen Techniktraining machen auf der Matte. Aber jetzt ist so die Zeit, wo du dann, ich sag mal, technische Veränderungen im Golfschwung vornimmst. Das ist so jetzt die Zeit. Und das muss sich erstmal einspielen. Die müssen umgestellt werden, der Körper muss sich dran gewöhnen, der muss auch in einer Situation, oder der Körper muss so sehr dran gewöhnt werden, dass er auch in einer Drucksituation, in der man nicht mehr drüber nachdenkt, immer noch die richtige Bewegung abspult und nicht wieder ein altes Muster reinfällt. Und das ist so die Situation, die wir jetzt gerade haben, so dass man halt an der reinen Technik arbeitet. Und je näher es zur Saison geht, desto mehr geht man natürlich in dieses Spielerische über. Dass man wettkampforientierter trainiert, dass man viel mehr Zeit auf dem Platz verbringt, nicht mehr auf der Range, dass man mehr Zeit auf dem Puttinggrün verbringt und so weiter und so weiter. Aber die Stärken, wo du das gerade ansprichst, wir als Golfpros, wir machen den ganzen Tag nichts anderes als diesen komischen Schläger schwingen. Also wenn wir nochmal irgendwo, also was unsere Stärken sind, wenn wir das nochmal irgendwann verlieren, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Also fängst ja nicht plötzlich an, das zu verlernen, was du schon kannst.
Man nicht unbedingt in den Stärken besser werden sondern den Level beizubehalten. Nicht? Man muss trainieren.
Ja, du musst auch trainieren, aber es ist natürlich, wenn du eine Stärke hast, um diese Stärke zu erhalten, musst du natürlich viel, viel weniger tun, um diese Stärke zu halten. Also die richtige Anstrengung ist ja immer das, wenn du einen bestimmten Teil des Spiels auf eine nächste Stufe heben willst. Da musst du halt richtig für ackern, um ein Leistungslevel zu halten. Das ist mit weniger Aufwand betrieben, als auf die nächste Stufe zu gehen. Ja.
Wäre es fair zu sagen, dass dann in der Off-Season richtig, jetzt sagen wir mal, trainiert wird und am Schwung gearbeitet wird und dann während der Saison mehr das
Spiel... Kopf ausspielen. Ja. In der Saison ist einfach, du hast 18 Loch vor dir und es ist scheißegal, wie du einen Score auf die Karte kriegst, Hauptsache da steht hinterher ein guter Score. Ob das jetzt schön ausgesehen hat, ob du schwingst wie Daniel Berger oder das ist total egal.
Eines meiner Lieblingszitate, there are no pictures on the scorecard.
Ja, stimmt.
Für ein Spiel wie meins ist das unheimlich wichtig.
Also du musst ja keinen Schönheitspreis gewinnen. Das ist ein ergebnisorientierter Sport. Und es gibt häufig mal diese, wenn es 100% Golf, ich glaube, der einzige Mensch, der das überhaupt nur spielt, ist Tiger Woods im Eisenspiel, der jede Fahne attackiert mit der Flugkurve, die dafür vorgesehen ist, sei es der hohe Fade, flacher Fade, Draw, was auch immer. Ich glaube, das macht nur Tiger, dass er da wirklich auf voll aggressiv spielt und nie zurücksteckt. Das macht nicht jeder. Da muss man auch mal seine Stärken auf dem Platz ausspielen und sagen, okay, das ist jetzt eine Fahne, da gehe ich mal nicht drauf. Da gehe ich jetzt mal mittelgrün und nehme das Paar und gehe weiter. Es gibt keinen Schönheitspreis. Da muss man mal weg von diesem 100% Golf und einfach sehen, ist ein Golfspiel und da muss die Karte muss irgendwie den niedrigsten Score aufweisen, egal wie man es hinterher kriegt.
Ja. Zielsetzung. Passt ja gut zum Thema, nicht? Es kommt drauf an, nicht wie schnell du den, nicht, ne, mit wie vielen Schlägen du den Ball ins Loch bekommst. Wie sieht deine Zielsetzung aus? Ist es ein Numbers Game? Ist der Druck, bestimmte Cuts zu schaffen? Eine Zielsetzung, ist es eine Zielsetzung, besser sein als letztes Jahr? Ich meine, ich weiß es nicht. Und ich denke, das ist für jeden unterschiedlich. Und es ist vielleicht auch was ganz Persönliches. Aber da denkst du doch auch bestimmt viel drüber nach.
Aber ich finde dieses Numbers Game finde ich nicht förderlich, ehrlich gesagt. Das kann man machen, wenn man jetzt, keine Ahnung, Rory McIlroy heißt oder John Rahm, die ein komplett fertiges Spiel besitzen, und oder DJ, wo es tatsächlich nur darum geht, wenn sie ihr Spiel zusammenkriegen, dann gewinnen sie so und so viele Turniere. Wenn du nicht in der Position bist, geht es erstmal darum, dein Spiel zu verbessern und das durch möglichst viele kleine Schritte. Und häufig ist da auch, ich will jetzt ja Phrasendreschen, aber der Weg ist das Ziel. Und du musst da erstmal sehen, dass die bestimmten, dass die Teilbereiche deines Spiels besser werden. Und da kannst du jetzt nicht hingehen und sagen, so, ich möchte jetzt unbedingt eine absolute, eine Zahl einfach nennen und sagen, das ist jetzt mein Jahresziel. Klar, das ist das Jahresziel aufzusteigen, ja klar. Aber wie man da hinkommt, das muss man erst in viele kleine Teile aufbrechen und bestimmte spielerische Bereiche gliedern, die man unter Kontrolle hat, in denen man besser werden kann. Weil es bringt einem ja nichts, sich Ziele zu setzen, die man selber nicht beeinflussen kann. Sondern nur, wenn man jetzt losgeht und sagt, okay, ich möchte jetzt irgendwo immer das Bestmögliche machen, was ich habe, oder im Training so gut zu trainieren, dass ich im Turnier besser werde, sei es aus einer gerissenen Distanz wie beim Putten, aus 6 Metern und so weiter. Das kann ich kontrollieren. Ich kann mein Training kontrollieren, wie hart ich trainiere und wie, ob ich immer dranbleibe, ob ich mich gut vorbereitet habe, aber hinterher zu sagen, so, die Saison ist nur dann erfolgreich, wenn ich eine bestimmte Nummer erreicht habe, das sehe ich nicht so.
Ja, aber ich denke, nicht, das kommt darauf an, wie man Erfolg definiert, denn die Zielsetzung hat ja doch schon mit Erfolg zu tun, nicht? Ich meine, ich bin auch ein Fan davon, nicht, dieses von dem, wie heißt der Film mit Kevin Costner, Field of Dreams, if you build it, they will come.
Ja.
Nicht? Und du redest ja von den Bausteinen, von den kleinen Bausteinen. Kannst du ein oder zwei von den Bausteinen nennen? Zum Beispiel? Also
bei mir sind es jetzt, um's genau zu nennen, sind es Sachen wie Grünlesen. Sind so Sachen, Grünlesen, also bei Putts aus unter 6 Metern, dass man sich da eine Möglichkeit beibringt, einfach die Grüns besser zu lesen. Somit halt zwangsläufig, wenn du dann die Grüns besser liest, machst du auch mehr Putts. So, das ist einer der Punkte. Der zweite Punkt ist, ich schlage momentan lieber einen Fade als einen Draw. Trotzdem brauchst du bei bestimmten Bedingungen brauchst du einfach einen flachen Draw. Und da hatte ich in der letzten Saison immer mal wieder Probleme mit, diesen flachen Draw zu spielen in einer Situation, wenn ich ihn musste und fühlte mich da auch nicht hundertprozentig wohl, dass man so also diesen Schlag dann einfach abrufen kann in einer Situation, wo du ihn einfach brauchst. So, dann halt natürlich mehr, wenn du sagst, jetzt man geht auf mehr Länge vom Tee, dass man dann geht mal ins Gym, man geht ein bisschen pumpen, man arbeitet ein bisschen an der Biomechanik, so dass das dann halt abgearbeitet ist. Und so, das sind so die Bausteine jetzt bei mir, die man angeht.
Okay. Wann geht es, wenn alles gut geht, wann ist das erste Turnier für dich?
Also ich glaube, das erste Turnier, also jetzt in der Turniersaison soll losgehen Mitte April in Südafrika. Ich kann dir ehrlich gesagt erstmal, ich kann dir nicht mal sagen, finden sie statt.
Ja.
Keine Ahnung. Kann momentan niemand sagen.
Aber du bereitest dich vor, als ob sie stattfinden, natürlich.
Also du musst jedes Mal dich vorbereiten auf ein Turnier, als wenn du es jetzt gewinnen willst.
Ja.
Also ansonsten bringt es ja nichts. Also du musst ja so bestmöglich vorbereitet sein, wenn es losgeht.
Verbringst du viel Zeit auf dem Simulator?
Ja, eigentlich schon.
Ja.
Das ist die einzige Möglichkeit, momentan Golf zu spielen. Ne? Also, ja. Ich glaube, morgen ist Pebble Beach dran, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oh. Ja, ja.
Hatten wir auch auf unserem Simulator ich glaube, es ist das zweite Loch, das Par 5 mit dem langen, dünnen Grün.
Ja, das wird aber ja bei den US Open als Par 4 gespielt.
Ja, auf dem Simulator als Par 5, das ist auch...
Ja, wenn du vom Rentner-Tee spielst, dann stimmt das, ja.
Ich bin nicht nur eine Kurzwurst, ich bin auch noch eine Sprühwurst.
Ja, aber der Platz, der zumindest wenn du keinen US Open Rough hast, dann kannst du ja ein bisschen durch die Gegend laden. Ne? Ansonsten haben sie ja an der 6 haben sie diese Woche ja auch alle links vom Bunker geladen.
Ja. Also hast du da mal gespielt?
Nee, ich war noch nie da.
Nee. Jetzt kommt ja Riviera, einer meiner Lieblingsplätze, muss ich ganz ehrlich sagen, Hogan's Alley. Und natürlich Mitglieder wie Humphrey Bogart und Dean Martin und wer da alles Mitglied war. Auch ein super, super Kurs. Und dann der Florida Swing. Du bist ja in Florida auf die Uni gegangen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt die Schedule nicht vor mir, welche Kurse da kommen, aber ich denke mal...
Florida Swing hast du ja eigentlich immer...
Innsbruck, Doral, Bay Hill.
Bay Hill, Doral.
Innsbruck.
Ja. So, dann kommst du ja irgendwann, hast du Sawgrass dann noch mit auf der Liste bei der Players Championship.
Ja.
So, da haben wir den Florida Swing.
Das sind ja dann auch immer, ist auch immer interessant.
Ja, Quail Hollow hast du in Charlotte zwischendurch. Ja. Aber ist gar nicht der Florida Swing, hast du hier gar nicht so. Hier da oben, warte mal. Ja, doch hier. Concession, Grand Reserve hast du vorher noch. Und dann Bay Hill, TPC Sawgrass, ja. PGA National.
Und dann kommt auch schon irgendwann Augusta, ne? Am Anfang April.
Ja, genau, Anfang April. Aber vorher hast du ja noch die Valero Texas Open, hast du ja vorher immer noch.
Ja, genau, dann wer da noch sich qualifizieren muss. In aktuellen Nachrichten, wir hatten diese Folge ja auch schon ein paar Mal jetzt geplant, wie das anscheinend mit jeder Folge bei uns so geht. Das zieht sich immer ein bisschen raus. Eine der Top Topics war der Distance Report und Dialing Back the Ball. Oder Dialing Back Something. Ich habe gar nicht verstanden, was die da jetzt machen wollen.
Die Länge des Drivers wollen sie reglementieren.
Ja, die Länge des Drivers, genau.
Das ist ein Schwachsinn.
Die hatten es ja auch nur, da hat sie auch noch ein bisschen offen gelassen, nicht? Was ich mitgenommen habe, ist, dass es verschiedene Regeln für die Pros geben sollte als für die Amateure.
Kann sein. Also, ja. Das habe ich so nicht.
Ja, aber du hältst doch nichts von.
Also so in dem Moment, wo ich gelesen habe, dass der Länge des Driverschafts reglementiert werden soll.
Auf 46, glaube ich.
Ja, ich glaube 46. Da musst du einfach lachen. Ich meine, jeder Inch vom Driver gibt dir ungefähr eine Meile Clubhead-Speed.
Okay.
So, das ist eine Meile Clubhead-Speed. Eine Meile Clubhead-Speed, das sind 2 Yards.
Okay.
2,8 Yards ungefähr. Das sind 2 Meter. Jetzt machst du den Driverschaft, machst du jetzt halt dann 2 Inch kürzer. Ich meine, erstens spielen sowieso fast alle spielen 45 Inch Driver auf der Tour. Einige sogar 44,5 Inch Driver.
Ja.
Mickelson ist, glaube ich, mal ein 46 Inch Driver, was schon lang ist. Aber irgendwie mit 47, 48 Inch rennt ja von denen keiner rum.
Ja.
Und ob die jetzt, ich meine, mit dem Bryson DeChambeau, ob der jetzt das Ding mit einem 45-Inch-Driver 310 Meter im Flug haut oder mit einem längeren Driver anstatt 310, 312 Meter haut.
Ja.
Das macht doch keinen Unterschied, das ist doch scheißegal.
Ja, ich finde das auch. Also ich bin auch der Meinung, dass... aber ich bin aber auch zum Beispiel... diese Sachen zu regulieren und wenn man zurückgeht, nicht? Ich meine, wenn man sich die... jetzt nicht unbedingt von den Pros, aber von den Amateuren die Handicap-Entwicklung anguckt, nicht? Und mein Driver, den ich jetzt habe, der ist auch bestimmt, sag ich mal, 10 Jahre alt, nicht? Aber mit dem habe ich als 50-Jähriger genauso weit geschlagen oder vielleicht sogar weiter als ein 25-Jähriger mit meinem Bridgestone Jace Professional Weapon. Ja, der Driver war, der da richtig Musik gemacht hat, nicht? Für die Amateure verändert sich ja nichts, nicht?
Es verändert sich auch bei den Pros. Ich meine, was verändert sich denn? Die den Ball lang hauen, hauen den Ball immer noch lang. Und die den Ball kurz hauen, genau. Hauen den Ball immer noch kurz.
Genau. Und warum sollten die nicht belohnt werden, wenn sie den ganzen Tag Gewichte stemmen? Okay?
Ja, was ist denn der Unterschied? Also ich verstehe halt den Sinn dahinter nicht. Ja, dann hast du vielleicht einen Platz, dann riechst du ihn schwerer her, dann gewinnt halt nicht so tief unter Par.
Ja.
Ja, toll. Lass die Jungs doch Birdies machen, ist doch viel geiler. Also meiner Meinung nach, wenn du da die US Open hast, wo die alle irgendwo Mühe und Not irgendwo ihr Par kratzen mit Glück und um die 80 schießen, ja, dann kann ich auch Men's Day spielen. Da sehe ich Leute auch, die über 80 schießen. Klar, es ist eine völlig andere Qualität, aber lass die doch Birdie spielen, lass die doch Birdie, Birdie, Eagle, Finish machen, um zu gewinnen hinten raus. Doch viel spannender, als wenn du irgendwie einen um einen halben Meter das Fairway verfehlt und dann nicht mehr aufs Grün kann und dadurch die US Open entschieden werden.
Ja, ich bin nicht unbedingt der Meinung, ich bin kein großer Fan von solchen Birdie-Fests und wo die TPC-Courses ja nicht, also dazu einladen. Ich bin auch kein großer Fan, wo die Jungs dann, ich meine, wenn es wetterbedingt ist, klar, nicht, du hast von St. Andrews gesprochen, nicht, wenn es da 18 Grad sind und windstill, ist es einer der einfachsten Plätze der Welt.
Frag mal McIlroy, der erste 62 geschossen hat und dann nicht mehr unter 80 war am nächsten Tag.
Ja, nicht, aber man muss sich auch, und St. Andrews ist ja, wird ja für immer in der Rotation von der British Open sein, ja. Aber wie gesagt, der einzige, wie sich der Kurs verteidigen kann, ist mit dem Wetter. Nicht?
Ja. Aber das macht er aber auch gut. Dafür ist er ja angelegt.
Ich bin auch ein Fan von schwierigen Schlusslöchern, gerade sagen wir mal die letzten drei, nicht? Aber dann aber auch zum Beispiel Valderrama ist ja ein gutes Beispiel. Ich glaube, es ist 17, das Par 5 mit dem Teich davon.
Par 5, ja.
Ja, nicht?
Kein Golfloch.
Ja, solche Sachen, nicht? Dass die Pros auch richtig gechallenged werden, nicht nur jetzt physisch, sondern auch von ihrem Course-Management, von der Strategie her und so weiter, ja. Das finde ich interessant. Aber diese ganze Sache und da kann sich die PGA und die RNA, die USGA und die RNA, die können sich da nur blamieren. Und ich verstehe nicht, warum die da rangehen. Ich meine, Rory hat ja auch sich sehr kritisch geäußert.
Klar, also Rorys größte Stärke ist der Driver, dass der nicht möchte, dass sowas zurückgeschraubt wird, ist auch klar. Der wird sich ja nur ins eigene Knie schießen, aber im Endeffekt ändert sich ja nichts dadurch, weil die längeren, langen Spieler hauen immer noch lang und die kurzen Spieler hauen immer noch kurz. Und jetzt würden wir mal als Beispiel nehmen, ich habe jetzt irgendwann letzte Woche mal so ein Persimmon-Holz in der Hand gekriegt und habe mal da dagegen gehauen.
Ja.
Das Ding fliegt einfach 30 Meter kürzer als mein jetziger Driver.
Ja.
Und da hat sich auch technisch also, so viel gemacht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste, nehmen wir Porsche European Open in Green Eagle, was natürlich einer der längeren Plätze ist, struggle ich eh schon mit, so ein bisschen mit der Wiese, weil aufgrund der Länge. Würden wir das Ganze jetzt ein Rollback machen und mit Persimmon-Holz spielen, dann würden die langen Spieler würden immer noch hinkommen, also auf ein paar 4 in 2, wenn One Regulation. Ich für meinerseits, ich hätte gar keine Chance mehr anzukommen. Also ich wäre ein Bogey-Golfer. Ich müsste ablegen auf 50 Meter und Pitch-Putt machen. Da hätte ich gar keine Chance mehr, irgendwo in der Nähe vom Cut irgendwo zu sein. Dann hast du, wenn du so lange Plätze dann spielst, bist du dann einfach raus. Im Endeffekt bringt das in meinen Augen gar nichts.
Ja, das war ja eine große Kontroverse, als sie die US Open in Bethpage hatten und die Fairways, was weiß ich, bei 240, 250 Yards angefangen haben. Und Jungs wie Corey Pavin hatten keine Chance, den Ball auf dem Fairway zu kriegen. Und das Rough vom Tee 250 Yard raus ging ja bis zum Knien. Das war ja nicht a couple of inches of rough. Ne? Nein, aber wie du sagst, nicht die Jungs, die es jetzt den Ball jetzt langhauen, die hauen den auch. Die werden dann auch länger sein, wenn das reguliert wird. Also, naja. Auf jeden Fall.
Plus diese Regularien ja dazu führen irgendwie, dass, wenn die sagen, wir nehmen den Driver Shaft und machen den ein bisschen kürzer, ja, dann reden wir irgendwie von 2 Metern oder vielleicht von 5.
Genau.
Was sind 5 Meter? Nichts.
Ist egal. Im Endeffekt geht es ja darum, den Sport positiv zu präsentieren.
Nicht? Genau.
Wenn man da solche Einschränkungen macht, ich meine, Tour de France ist ein super Exempel. Und man kann eine totale clean Tour de France machen, wo alle dauernd jeden Tag auf Doping getestet werden und lass sie dann fahren. Aber ich finde, vielleicht sollten sie mal eine Tour machen, wo wo man sich dopen muss. Nicht, wo die wirklich Schaum vorm Mund haben und die mal fahren.
Wo sie alle tot im Hotelzimmer liegen.
Entertainment, nicht? Also
Brot und Spiele, willkommen in Rom.
Da gibt es ja genug Comedy-Routines von Eddie Izzard und wie sie alle heißen und so weiter. Was hatten wir noch? Aktuell, oh.
Rangefinder hatten wir noch.
Ja, Rangefinder auf jeden Fall. Würdest du einen benutzen? Dürft ihr benutzen? Nee, ne?
Nee, dürfen wir nicht.
Aber wenn ihr dürftet, würdest du?
Ja, ich würde einen benutzen. Ja. Ich würde aber trotzdem immer noch ins Jadelspruch gucken.
Ja, aber ich meine, die Idee ist ja, dass das Profispiel schneller wird. Ich meine, die Caddies, die sich dazu geäußert haben, sind natürlich dagegen, weil sie denken, vielleicht werden sie dann irrelevant. Aber ich glaube nicht, ihr messt ja ganz andere Sachen. Nicht, wenn ich mit meinem, wir haben ja alle Rangefinders, nicht? Wenn ich mit meinem Ding, jetzt messe ich vom Balkon hier, wie weit der Baum ist und so, solche Sachen. Ist halt ein cooles Ding, so ein Ding. Aber nicht, wir messen zur Fahne. Okay. Ja. Nicht, als ob wir über, nicht, wir messen nicht dahin, wo wir den Ball hinfliegen lassen wollen, whichever trajectory, nicht? Vor Rangefinders waren in den USA, kann ich es nur sagen, nicht? Bei 150 Yards standen bei 200 Yards standen, glaube ich, gelbe Pfähle links und rechts am Fairway, bei 150 weiße und bei 100 rote oder bei 150 rote und bei 100 weiße, ich weiß es nicht. Und dann hat man einfach mit, vom Auge her gespielt, nicht? Nummer eins wusste man damals, dass man nicht so gut ist. Ja, jetzt denken die Leute nicht, oh, 143 to the front. Oh, ist das ein 7-Iron oder ein 8-Iron? 143, als ob sie zwei Schläge hintereinander 143 schlagen. Ein Schlag, 143 schlagen könnte. Aber ihr messt ja ganz andere Sachen, nicht? Du misst zum Bunker, nicht? Wie viel, das sind ja ganz andere Zahlen, an die ihr als Profis denkt.
Genau, also das ist ja natürlich erstmal Anfang grün, Ende grün, Fahne, dann hast du teilweise noch eine Welle im Grün ist, wie weit ist es bis zur Welle, wie weit ist es bis Ende Welle, wo möchte ich den Ball platzieren, wie weit ist es bis zu dem Landepunkt und so weiter. Du hast da in verschiedenen Situationen, hast du ganz viele verschiedene Yardages, die man alle im Kopf jongliert, die man alle durchgeht und die man anpasst. Klar, das ist natürlich ein Vorteil, in gewissen Situationen ist ein Rangefinder echt von Vorteil. Nehmen wir mal dieses Beispiel oder Zitat von Tiger, wo er an der 1897 das Ding da links aufs alte Practice Fairway geholzt hat. Und dann sagt er, er muss erstmal mit dem Satz des Pythagoras, musste er erstmal irgendwie eine Yardage raustüfteln, weil er so weit weg war von der nächsten Marke. Wenn du natürlich im Busch bist, hilft der Rangefinder schon, weil du nicht erstmal zum Fairway laufen musst, musst keine Referenzpunkte nehmen und so weiter und so weiter. Da wird das halt schon das Spiel beschleunigen, da gebe ich recht. Aber wenn du auf der Bahn selber liegst, gibt der Rangefinder dir im Profibereich nicht ansatzweise genug Informationen, als dass du nur mit dem Rangefinder spielen könntest. Wir haben den Fall, wenn ich in Deutschland Bundesliga spiele, für Club zur Fahr, dürfen wir Rangefinder benutzen. Und wenn ich die Wahl hätte zwischen Rangefinder und Yardage Book, immer das Yardage Book. Also ja. Mit dem Rangefinder an sich selber kannst du niemals so gut, nicht so gut sein wie mit dem vollen Jahresspruch.
Wie sieht die Mannschaft beim Club zur Fahr aus dieses Jahr für die Bundesliga? Final Four? Ja,
das schauen wir mal.
Final Four?
Nee, wir sind ja zweite Liga. Erste Liga sind wir ja nicht mehr.
Okay, sorry.
Zeiten sind ein paar Jahre vorbei, leider.
Ich kenne mich da nicht so aus. Aber da wird bestimmt auch super, super Golf gespielt. Vorletzte Woche, als wir eigentlich aufnehmen wollten, da war gerade das Turnier in Saudi, mit einem Weltklassefeld, das man auf der European Tour auch nicht so oft sieht. Das Turnier in den USA zur gleichen Zeit war Phoenix, glaube ich, nicht? Waste Management mit dem.
Ja, Waste Management.
Also ein unheimlich populäres Turnier. Und was mich fasziniert an der Woche ist, da haben, ich glaube, Koepka und DJ gleichzeitig gewonnen.
Koepka, ja, was stimmt.
DJ, stimmt. Also dem Profigolf geht es ja dann eigentlich ganz gut, wenn das möglich ist.
Ja? Wieso, wenn Leute Turnier gewinnen? Aber momentan, European Tour ist ja erstmal wieder Stopp jetzt.
Ja, aber wenn zwei der besten Golfer der Welt zu gleichen Zeiten Turniere gewinnen, das ist dieser Merger mit der PGA Tour und der European Tour, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt mag, aber die Saudis haben es also geschafft, nicht? vor 20 Jahren gab es da einen Golfplatz im Land, nicht? Und jetzt haben die was auf die Beine gestellt, nicht, ob sie da jetzt Appearance Money bezahlen oder nicht. Das ist ja wurscht, nicht?
Gibt es bei jedem Turnier.
Gibt es bei jedem Turnier.
Fast jedem Turnier, nicht bei jedem, aber fast jedem.
Die Leute, die sich dann aufregen, dass da Spieler hinfahren, weil die wegen Menschenrechten und so weiter, okay, verstehe ich alles, nicht? Wenn man sich darüber aufregt, sollte man konsequent sein, nicht? Und dann sollte man auch nicht in der Türkei Urlaub machen. Ich fand das schon cool, denn was es dann wieder ins Spiel bringt, nicht, ist das jemand wie Patrick Reed, und den nehme ich jetzt nur, weil er jetzt da halt wieder mit dabei war, wenn der 4-5 Mal ein European Tour Event spielt, das Race to Dubai gewinnen kann.
Ja.
Es ist ja gar kein ich glaube, weiß nicht, ob er Mitglied auf der European Tour ist, aber.
Er ist sogar Ehrenmitglied auf der European
Tour. Ah, ist er? Oh, okay.
Ja, Lifetime Membership.
Lifetime Membership. Ja, die PGA of Germany hat ja auch, jetzt habe ich irgendwo gelesen, 2000 Mitglieder. Herzlichen Glückwunsch dazu. Was nicht unbedingt publiziert worden ist, dass sie ihren besten Spieler verloren haben, denn Schaufele hat seine Mitgliedschaft ja nicht erneuert. Also der Traum von Schaufele für Deutschland bei der Olympiade ist wohl ausgeträumt. Aber naja, ich glaube, deswegen bist du auch wieder eine Position nach oben gerutscht. Kann das sein?
Also der stand auf jeden Fall vor mir.
Okay. Da ist ja gut, dass wir das noch, dass wir das aus...
Da brauche ich nicht mal auf die Liste gucken.
Ja, okay, don't sell yourself short. DJ ist im Moment richtig gut drauf, ja, glaubst du?
So wie DJ dominiert momentan, also die Turniere, die er spielt und so viel, wie er gewonnen hat jetzt im letzten halben Jahr. Ja. Muss man lange suchen, um einen Spieler zu finden, der über so eine lange Zeit jetzt, also wir reden hier von ungefähr einem Jahr jetzt, oder nicht mal ein Dreivierteljahr, der so viele Turniere gewonnen hat und auch so souverän gewonnen hat, hat es lange nicht gegeben, muss man sagen. Das ist ja völlig zu Recht, ist ja Nummer eins.
Ja, ja, aber ich meine, er hatte ja auch zum Beispiel, wann hat Keime die PGA gewonnen? Ich weiß es nicht.
Ist bestimmt PGA Championship war sein erstes Major, 2011?
2011 oder sowas, egal.
Ja, irgendwie sowas.
Da hat der DJ ja da den kleinen Pups im Bunker, da wo er sein Club gegroundet hat.
Ja, 2010 hat 2010, Martin gewonnen.
Damals hätte er jetzt auch schon die Majors gewinnen können. Dann hat er, was weiß ich, bei Chambers Bay, bei der US Open.
War kurz den Dreiputter hingelegt, an der 18.
Den Dreiputter, also nach einem der besten Iron-Schläge, den ich jemals gesehen habe, diesen 5-Iron from 240 or whatever, nicht zu 10 feet, 12 feet, 15 feet. Eagle for the win, birdie for the tie, par for the loss. Und dann hat three putts. Nicht?
Wir haben am Wochenende gesehen, man kann auch mal Chip 4 putt machen, wenn es auf die Final Backline geht.
Das war genial. Ich denke, in DJs Spiel gerade, was er, Nummer 1, athletisch war ja sowieso, aber ich glaube, für ihn der springende Punkt, er war nie ein richtig guter Putter. Nicht? Also wenn man sich Videos auch von ihm anguckt, nicht, der hat also, der konnte von einem Meter das Ding vorbeischieben, ohne das Loch zu berühren. Aber ich glaube, was ihn zu einem dominierenden Spieler gemacht hat, sind seine Wedges.
Nicht? Ja. Ich meine, jetzt in allen Bereichen ist er so viel besser. Ich meine, Driver war ja immer gut. Aber wie gesagt, Wedge Game und Putter, was der momentan puttet und wie gesagt, ja, Wedge Game ist so viel besser geworden. Seitdem, ich glaube, mit Butch Harmon hat er da so dermaßen dran gearbeitet. Ist einfach völlig zu Recht Nummer eins.
Ja, Butch ist ja nicht unbedingt der Swingmaster und so weiter, wie Dingens es sein will. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, der lange Dünne, der Lydia Ko kaputt gemacht hat. Ledbetter.
David Ledbetter. Ledbetter.
Aber er weiß, wie er das den Spielern mitteilt, der Butch. Nicht? Ich Angel an einem Gast, der ihm sehr nahe steht. Das ist noch in the works. Berger, we talked about, mit seinen 10 Jahre alten Stöcken. Wir hatten angefangen, oder ich hatte zum Anfang gesagt, dass meine Saisonvorbereitung unter anderem war, Golf im Fernsehen zu gucken. Und ich weiß nicht, wir gucken ja beide gern Sport im Fernsehen, vor allen Dingen Biathlon. Und die WM jetzt läuft ja gerade. Ich weiß nicht, ob du heute dir das Rennen angeguckt hast.
Heute gab es Zverev gegen Djokovic.
Du hast das Tennis geguckt. Ah, nee, es war ja zur gleichen Zeit. Ich habe das Biathlon-Rennen angeguckt. Wenn wir da Regie geführt hätten, also dann das wäre viel interessanter, sage ich dir. Also da war die slowenische Regie oder so weiter, was die sich da geleistet haben. Aber egal. Diese Weltmeisterschaft hat mich darauf gebracht, jetzt auch noch in der Saisonvorbereitung ein Training für ein großes Ereignis. Hast du auf deinem Kalender jetzt zwei oder drei Turniere, die ganz egal warum, auf die du dich besonders vorbereitest?
Also im Endeffekt ist es ja so, dass auf der Challenge Tour jedes Turnier im Endeffekt wichtig ist, weil es die gleichen Preisgelder sind. Und da geht es natürlich los, dass die ersten Turniere, die ich spielen werde, auch gleichzeitig mit die wichtigsten sind, weil da der Grundstein gelegt wird, dass du in einem Ranking nach oben kommst, du dann auch schon einfach nicht einen Puffer, also frühzeitig einen Puffer hast, aber da einfach, wenn du schlecht in der Saison startest, auch das Selbstbewusstsein nicht mehr ganz so prickelnd ist, weil hinterher du auch einen Zugzwang kommst, um eine Tourkarte zu halten. Wenn du da am Anfang gut startest und gut loslegst, dann kann man sich auch so ein bisschen in so einen Flow reinspielen. Und dementsprechend ist für mich sind die Turniere ganz am Anfang, sind auch erstmal die wichtigsten zu spielen. Und dann geht's hinten raus, wenn es dann soweit kommt, ist natürlich dann Playoffs, wo das meiste Geld ausgeschüttet wird, ist dann interessant. Aber ansonsten ist für mich erstmal das Hauptziel, Anfang der Saison so topfit zu sein und so gut wie möglich in die Saison zu starten.
Ja, okay. Über JT und seinen Kommentar braucht man nicht zu reden. Das ist ein wichtiges Thema natürlich. Das große Thema für mich, müssen Athleten Vorbilder sein? Ich denke, die Frage ist, will ein Athlet? Und das ist vielleicht im Fußball viel wichtiger als im Golf. Aber nicht jeder Athlet muss ein Vorbild sein, muss diese, und der schießt sich ja nur selber in den Fuß. Aber egal, anderes Thema für ein anderes Mal. Ryder Cup. Steht ja dieses Jahr auch an, und wenn man sich die Top 10 der Welt anguckt, da bauen die Amis ja wieder an einem riesig guten Team, sage ich mal, nicht? Was da im Moment los ist. Das Interessante für mich ist, dass Patrick Harrington sich entschieden hat, oder dass er mit 3 Wildcards zufrieden ist. Und wer ist der Captain? Steve Stricker für die Amis? Er hat 6 Wildcards. Das wurde jetzt, glaube ich, gerade wegen der kurzen Saison entschieden. Was hältst du davon? Reichen uns? Ich meine, unser Team ist ja immer Underdog, keine Frage. Aber nur.
Was heißt Underdogs? Also ich meine, wir haben vorne stehen, haben wir John Rahm, Nummer 2 der Welt. Dann,
ja, und Rory, Fleetwood.
Rory 7, Tyrrell Hatton 5, ja. Der jetzt auch nicht, also der spielt ja eine Wahnsinnssaison, dann hast du da auch direkt Victor Hovland, Casey, momentan immer vorne mit dabei, ja. Fitzpatrick, Tommy, das sind alle Top 20 der Welt.
Auf jeden Fall.
Also blind sind die nicht.
Nein.
Dann hast du noch so einen Postman, der immer, wenn Ryder Cup ist, ja, geht's wieder los, dann Garcia kommt auch immer aus der Verschwörung, die kannst du ja auch, wenn die im World Ranking jetzt nicht so weit oben stehen, ja. Ist das immer noch Matchplay?
Ich will die nicht hier irgendwie als Knalltüten hinstellen. aber mit nur 3 Wildcards, nicht? Dann geht es gerade um die Jungs: Westwood, Stenson, Garcia, Keimer. Ja? Poulter. Wenn er sich von den 5 oder 6, die gerade diese Erfahrung haben und die den Ryder Cup jetzt schon ein paar Mal gewonnen hat, wenn er sich von 5 von denen nur 3 aussuchen kann und Stricker kann sich die halbe Mannschaft aussuchen.
Ja, aber je mehr Auswahl du hast, desto schwieriger wird es aber auch. Also finde ich, ja, es ist auch nicht immer unbedingt einfach. Ich meine, bei den Amerikanern, ja, ist so viele Spieler unter den Top 50 der Welt. Ja. Und die musst du dann nach Tagesform, oder ja, nicht Tagesform, aber du musst ja auch nach irgendwie Gesichtspunkten musst du ja entscheiden, wen nimmst du da mit.
Nach
ja, vielleicht. Vielleicht auch nach Driving Distance oder was auch immer. Ja. Klar hast du dann die Möglichkeit, bei 6 Wildcards zu sagen, okay, wir passen, welcher Spieler kommt auf dem Platz am besten klar, welchen Spielertyp brauchen wir und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich die Turniere Woche für Woche anguckt, dann stehen auch immer die besten Spieler der Welt stehen auch immer ganz oben.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall wird es, also auf dem Ryder Cup bin ich mit oder ohne Zuschauer, ist wurscht. Hauptsache, das ist ja eins der geilsten Sportereignisse des Jahres. Hast du den Super Bowl geguckt?
Nee, habe ich nicht.
Nee, kein Interesse?
Wenig.
Also, wenig. Wie lange warst du in den USA?
Ein Jahr,
okay. Tampa Bay ist ja nicht, du warst ja in der Nähe, ne?
Ja, aber wir hatten kein Footballteam an auch nicht. Vielleicht ist es deswegen an mir vorbeigegangen. Das ganze Pre-Gaming ist an mir vorbeigegangen.
An den Unis, an denen ich war, gab es auch, auch nie Footballteams. Das waren mehr so akademische Schulen, sag ich mal. Ich weiß auch nicht. What else do we have, my friend? I think that's pretty much it. Ich glaube, wir haben den Zuhörern, den 12 Zuhörern, die wir haben. Nein, es ist die Zahlen werden besser und mich freut auch immer, dass sich Leute selbst diese Woche immer noch Folgen von damals, was jetzt schon fast damals ist, anhören. Ich höre sie mir nicht an, deswegen, wenn wir über das Gleiche reden, dann ist das total meine Schuld. Noch kurz, Golf im Fernsehen. Auch ein Gespräch, das wir hatten, reden ja eigentlich ziemlich oft. Wir hatten ja Gregor Biernat und ich hatte mich da aus dem Fenster gelehnt, oder nicht, nur einfach nur meine Meinung gesagt, dass ich die Jungs gerne höre, weil es auf Deutsch ist. Nicht? Viele Leute schalten auf Englisch um, alles klar. Und ich glaube, wir hatten darüber gesprochen. Die kommentieren ja da 3 Stunden, glaube ich, jeder am Stück alleine. Und wir hatten uns darüber unterhalten, ob es nicht attraktiver wäre, wenn die zu zweit kommentieren würden. Und gerade an dem Beispiel Boris Becker im Tennis, nicht? Was man nicht erwarten konnte. Ja.
Für BBC hat er auch schon einen sensationellen Job gemacht als Kommentator.
Er hat diese Insight und die Art. Genau. Und man sieht es jetzt nicht bei Felix Neureuther im Skisport, nicht, was die.
Hast du noch Magdalena Neuner, hast du ja auch noch als Expertin, die hat auch mal 1-2 Medaillen gewonnen.
Ja, aber die ist ja im Studio, nicht? Also ich meine, genau. vom Live-Kommentar.
Ja, ja.
Nicht? Ich glaube, heute hat Neureuther hat sich so aufgeregt, da hat er den Chef von der FIS gewhatsappt mitten in der Sendung und ihn gefragt, warum sie nicht den Kurs umstecken. Solche Sachen. Und ich denke, wenn Gregor oder wie sie heißen, ich weiß nicht, auf ihren Namen, jemand an der Seite hätten, hinaus und ich komme jetzt nicht auf den Namen.
Irek Misko hast du noch.
Und wie heißt der andere?
Das weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Wenn die jemanden neben sich hätten.
Adrian Grosser.
Genau, Adrian Grosser. Denke ich, wäre das geil. Nicht? Ich meine.
Also das ist auch das, was so ein bisschen vermisse oder so, oder was auch, finde ich, mal Mehrwert beim Schauen ist tatsächlich, wenn du, wie sagst, bei Boris Becker oder so, diese Insights tatsächlich aus der, sag mal, Kabine hast, die Spieler kennen, die genau wissen, wie sie ticken, die auch die Situationen einfach sehr gut schildern können. Und auch wenn man die Plätze jetzt ein paar Mal gespielt hat und auch in den Turnieren gespielt hat, dass man dem Zuschauer genau erklären kann, wo denn jetzt gerade die Schwierigkeit liegt oder was geht dem Spieler vor und was für ein Spielertyp ist er. Aber das ist natürlich etwas, da musst du natürlich sehr, sehr nah dran sein an dem ganzen Geschehen als Experte. Das, was natürlich ein Felix Neureuther ist oder auch ein Boris Becker, der kennt den Tenniszirkus ja in- und auswendig. Ja. Das ist schon sehr, sehr interessant, wenn man da diese Einsichten aus dem Zirkus bekommt.
Und vielleicht gerade, weil es keine professionellen Journalisten sind. Nicht? Vielleicht hat das auch was damit zu tun. Ne? Kann ich mir gut vorstellen. Hast du einen Coach?
Für was?
Hey, here we go. Swing Coach.
Momentan eher nicht.
Okay. Physical
Putting. Putten, ja. Physical Trainer, ja.
Du hast einen Putting Coach.
Ja.
Okay. Und einen Physical Trainer. Mental Trainer?
Ja. Nein.
Auch nicht.
Okay. Auch nicht.
Warum kein Swing Coach?
Sagen wir so, weil die so, wenn du so viele Jahre durch die Gegend getingelt bist im Golfsport und eine analytische Person bist wie ich, die sich sehr viel mit der Thematik auseinandersetzt, auch immer sehr wissbegierig ist und immer wieder selber das Beste, sag mal, raussucht, dann gehe ich eher mal daran, wenn ich Baustellen habe, suche ich mir lieber jemanden, der mir an bestimmten Stellen helfen kann, als dass ich mich in die Hände von jemandem begebe, der mir quasi vorgibt, was ich zu tun habe, obwohl er gar nicht dicht genug dran ist an meiner Person, um das überhaupt einschätzen zu können. Weil wenn man jetzt vom Swing Coach redet, wenn wir auf Turnieren sind, den siehst du mal alle 4 Wochen, vielleicht. Ja. Und wie soll der Faust aus der Ferne die irgendwo da groß quasi sagen können, wo der nächste Schritt, wie du den nächsten Schritt machen kannst. Ja. Dafür ist die Distanz einfach zu groß und der Kontakt einfach zu wenig. Und ich mache das lieber so, dass ich selber weiß, wo es hingehen soll, wo es hingehen muss. Und dann schaue ich an, was ich dafür tun muss und dann suche ich mir die Personen, die mir dabei helfen können. Deswegen habe ich derzeit keinen Swing Coach.
Putting Coach ist nur Putting oder Putting and Short Game?
Nur Putting.
Nur Putting, okay. Super. Mein lieber Hinrich, ich muss nicht sagen, dass ich dir persönlich eine ganz tolle Saison wünsche.
Vielen Dank.
Ich bin da auch.
Du hängst vor dem Laptop und guckst zu.
Ich bin da ganz zuversichtlich und ich würde dir auch die eine oder andere Message schicken, da kannst du drauf gefasst sein. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du deine Saisonvorbereitung mit uns geteilt hast. Das sind schon richtig super Insights, oft auch persönlich. Das ist toll, das macht ja natürlich auch nicht jeder. Die Tür hier ist immer offen, das weißt du. Wir haben ja auch unsere Golfschau-Guest-Gruppe, Secret Group. Kannst dabei sein, wann du willst. Wir werden weitermachen mit einer Folge, um was geht's? Marketing. Ja, Marketing, das kann Golf gebrauchen, denke ich mal. Und da haben wir wirklich einen Knaller, der uns da entweder noch diese Woche oder nächste Woche zur Seite steht. Das wird eine lange Nacht mit ihm, das kann ich euch versprechen, aber eine witzige Nacht. Das ist jemand, der vielleicht nicht unbedingt super bekannt ist, aber er ist ein Lebenskünstler und das ist ja ganz wichtig. Mein Lieber, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Mach's gut, bleib gesund, lass dich nicht ärgern. Ja, du musst Shopping, Lebensmittel, kauf nur was Gesundes, sonst musst du in die Muckibude das abarbeiten. Und wir sehen uns.
Machen wir.
Ich wünsche dir was.
Ich auch. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. So, das war's, meine Herrschaften. Schönen Abend. Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie es mit mir aushalten. Das war's. Adios. Besseres Vorbereitungslied gibt's nicht.